Herzlich willkommen zum Lesemontag, die Wissenschaft der Gesellschaft von Niklas Luhmann und seinem Zettelkasten. Und wir lesen heute im letzten Kapitel den allerletzten Abschnitt Nummer 3 zu Ende. Die gute Nachricht ist, dass wir nur noch 4 Seiten zu lesen haben und die schlechte Nachricht ist, dass wir danach auch nicht mehr weiterlesen. Das heißt, wir haben heute nur wenig zu lesen, nur viel zu sprechen und haben auch genug Gelegenheit, alles Mögliche heute nochmal durchzugehen. Ich habe jetzt irgendwie so einen Hall drauf, bevor ich loslese. Wer ist das? Hartmut, genau. Mach dich mal immer aus, wenn du nicht sprichst, sonst haben wir einen Hall. Prima. Dann legen wir, also wir begrüßen unseren Stargast natürlich, den Hartmut, und freuen uns sehr, dass er heute mit dabei ist. Und ich lese dann gleich mal los. Und eine Gesellschaftstheorie, die solche Sachverhalte aufnehmen will, bekommt es mit einem eigentümlichen Paradox zu tun. Und das Paradox ergibt sich für eine Beschreibung der Gesellschaft und eine Beschreibung der Welt gleichermaßen. Einerseits kann kaum bestritten werden, dass sich als Resultat einer langen Evolution ein umfassendes Weltgesellschaftssystem gebildet hat und auch unser Weltbegriff ist nicht geeignet, die alte Lehre von einer Mehrheit der Welten fortzusetzen. Sie ist denkunmöglich geworden. Alles, was kommuniziert wird, wird in der Gesellschaft kommuniziert. Alles, was sich ereignet, ereignet sich in der Welt. Das gilt auch für Beobachtungen und Beschreibungen, mit welcher Autorschaft immer, Subjekt, Wissenschaft und so weiter, diese sich ausstatten mögen. Eben deshalb kann aber die Einheit der Gesellschaft in Klammern der Welt nicht die Gesellschaft in Klammern Welt, nicht in die Gesellschaft Klammern Welt wieder eingeführt werden. Sie kann nicht als Einheit beobachtet, nicht beschrieben werden und schon gar nicht auf der Grundlage von konkurrenzloser Repräsentation oder von belehrender Autorität. Denn jede Beobachtung und jede Beschreibung erfordert für ihre eigene Operation eine Unterscheidung. Die Beobachtung des einen im einen müsste aber das, was sie ausschließt, in Klammern das, wovon sie das Bezeichnete unterscheidet, Klammer zu, einschließen. Sie müsste im System, in Klammern in der Welt, vollzogen werden, so wie die Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz im System, in Klammern in der Welt, vollzogen wird. Das ist möglich und gibt dem Paradox die Form des Re-Entry. Aber die Auflösung erfordert einen imaginären Raum, so wie man von imaginären Zahlen spricht. Und dieser imaginäre Raum tritt an die Stelle des klassischen a priori der Transzendentalphilosophie. Weil wir heute Zeit haben, mal ein kurzer Abschnitt, also bis hier. Und irgendwie hätte ich beim Lesen vielleicht mir gewünscht, dass das Evelyn Hamann hätte vorgelesen, weil das ist ein wirklich sehr, sehr lustiger Abschnitt und ich konnte das leider nicht so gut machen. Also was halten wir denn davon?
Ja, nun, es sind die letzten Seiten. Ich spinne alle Fäden nochmal zusammen und gucke, dass er sie zukriegt irgendwie. Ne? Also das ist jetzt häufiger schon gesagt worden. Nichts kann sozusagen die Welt in der Welt komplett repräsentieren. Also es ist jetzt nochmal, wie soll man sagen, er zieht ein Fazit ein bisschen, nicht wahr?
Ja, das was soll man auf den letzten Seiten sonst zu machen? Da hast du schon recht. Ja. Genau. Im Prinzip sagt er auch Sachen, die man jetzt gar nicht groß bestreiten kann. Zum Beispiel hier. Einerseits kann kaum bestritten werden, dass sich als Resultat einer langen Evolution ein umfassendes Weltgesellschaftssystem gebildet hat. Ja klar, Gesellschaft gibt es und das gibt es auf der ganzen Welt. Würden wir jetzt ja auch gar nicht bestreiten wollen. Und dann macht er weiter und kommt. Das Interessante ist an der Stelle, also er geht dann weiter und sagt, dass wir nur noch einen Begriff von einer Gesellschaft haben können, seine Weltgesellschaft, und auch nur noch von einer Welt sprechen können. Das heißt, die These, die es ja mal gab in der Philosophie von multiplen Welten, die ist heute denkunmöglich geworden. Das führt er dann eine Weile aus und dann schreibt er was ganz Interessantes, nämlich Eben deshalb kann aber die Einheit der Gesellschaft in Klammern der Welt nicht in die Gesellschaft in Klammern Welt wieder eingeführt werden. Das ist ganz interessant, weil man würde ja sagen, ja, wer kommt denn überhaupt auf die Idee, das, was wieder einzuführen sei? Und das führt zurück auf Luhmanns prinzipielle Herangehensweise, dass er sagt, das Wichtigste ist die Wahl einer Unterscheidung, mit der wir mal starten. Und diese Unterscheidung hat er als Kriterium für sich definiert, die muss wieder eintrittsfähig sein. Wie zum Beispiel System und Umwelt ist wieder eintrittsfähig, aber eben Subjekt und Objekt ist nicht wieder eintrittsfähig. Also daher kommt dieser Satz, dass man die Welt nicht mehr in die Welt einführen kann. Das würde ja niemand denken wollen. Aber daher kommt das, weil eben er aus dieser Perspektive der Unterscheidungen spricht oder schreibt.
Naja, er geht ja rein in den Abschnitt, aber jetzt wird es hier aber echt ein bisschen laberig gerade. Entschuldigung, ich selber auch. Dass wir es mit einem eigentümlichen Paradox zu tun bekommen. Und am Ende des von dir gelesenen Abschnitts nimmt er das ja dann sozusagen auf und sagt ganz einfach, dieses Paradox, ja, es geht ja auch durch den ganzen Text, das ganze Buch so bitte nicht logisch zu verstehen, dass dieses Paradox möglichen gibt, die Form eines Re-Entries und damit die Möglichkeit der Auflösung, also damit eben klarzukommen. Und grenzt sich wiederum ab vom klassischen A priori der Transzendentalphilosophie und so und erwartbar.
Ja, aber wenn es erwartbar ist, Peter, was ist denn das klassische A priori der Transzendentalphilosophie?
Ja, das müsste man wissen, wenn man das so substituieren wollen würde. Aber das deckt sich nochmal mit dem,
was ich letztens gesagt habe. Die Welt. Würde. Ja, nee. Ich
vergaloppiere. Also, da hält ich mir aus. Also, hier meint er an der Stelle klassisches A priori der Transzendentalphilosophie, haben wir vor ein paar Folgen gelesen. Er meint die Vernunft. Er meint das, was Kant als Vernunft gesetzt hat. Oder was er ja immer wieder kritisiert hat. Aber an der einen Stelle muss ich nochmal was sagen. Also, dieser Satz, das ist möglich und gibt dem Paradox die Form des Re-Entry. Aber die Auflösung erfordert einen imaginären Raum, so wie man von imaginären Zahlen spricht. An der Stelle muss man sagen, das ist Unsinn. Also das ist wirklich mathematischer Quatsch. Und immer wenn Niklas Luhmann in seinem gesamten Werk, also was wir hier Wissenschaft der Gesellschaft gelesen haben, über Mathematik spricht, kann man das als Unsinn markieren. Alles, was er über Gödel gesagt hat, stimmt hinten und vorne nicht mathematisch, macht auch eigentlich für seine Argumentation oft keinen großen Sinn, aber es steht eben drin. Und das Interessante an der Stelle ist, man darf jetzt nicht denken, das hat jetzt der Autor Niklas Luhmann geschrieben, nachdem er wirklich lange drüber nachgedacht hat. Macht das Sinn, das so zu schreiben, Vor- und Nachteile wiederum jedoch? Nein, das stand im Zettelkasten drin. Er ist durch den Zettelkasten an diese Stelle gekommen, weil George Spencer Brown das schon in seinem Buch Laws of Form so aufgeschrieben hat, was damals schon Unsinn ist. Und George Spencer Brown war auch nie in seinem Leben ein Mathematiker, sondern ein Philosoph. Und da setzt sich das fort. Und das ist eine ganz wichtige Stelle, die wir nochmal diskutieren können. Dieses mit dem Zettelkasten denken, mit dem Zettelkasten schreiben, diese Luhmannsche Methode der massiven Textproduktion, die ist ganz wichtig, wenn man das liest. Man darf sich nicht so vorstellen, ja, das hat er lange überlegt und das ist eine gute Sache, sondern Niklas Luhmann sagt in seinem Interview, als er gefragt wurde, ja, aber wie ist denn das? Kommen denn auch mal Sachen, die Sie jetzt als unwahr oder nicht mehr richtig betrachten, wieder aus dem Zettelkasten raus? Da sagt er, nein, natürlich kommen die nicht raus. Was einmal drin ist, ist drin. Vielleicht kommt noch ein anderer Zettel dazu, wo drin steht, ja, das ist jetzt doch nicht mehr so meine Meinung. Aber das ist auch die Stelle, warum sich so viele Sachen in den Texten von Luhmann immer wiederholen. Wir haben diese Geschichte mit dem Teufel, der Beobachter ist und Gott, haben wir schon 10-mal in diesem Buch gelesen, weil er einfach immer wieder durch den Zettelkasten geführt an diese Stelle kommt und es dann einfach auf der Olivetti-Kugelkopf-Schreibmaschine reinhackt und zack, raus publiziert. Da ist niemand mehr drüber, der sagt, ja, macht das mit den imaginären Zahlen und imaginären Räumen hier an dieser Stelle überhaupt Sinn? Das ist gar nicht die Frage.
Und warum hat das nicht schon jemand vorher gemerkt? Ich meine, Eine gute Frage. Wie vor 2 Jahren, als wir da angefangen haben. Mit die Sätze sind die gleichen eigentlich. Und das mit der Mathematik, ich meine, ich kann die Ingenieursmathematik ein bisschen für unsere Zwecke oder so, aber mehr nicht, verstehe den Gödel nicht und so weiter. Und habe mich auch nie richtig dran getraut, vor allem mir die Dinge mal erklären lassen, so ganz abstrakt. Aber denke ich, der Luhmann, auch wie ich ihn mal kennengelernt habe oder sowas, hat von Mathe keine Ahnung, noch nicht mal der Einzige. Nee, also nicht. Ja, und dann frage ich mich, wieso man unwidersprochen das so lange hat machen können. Und was du gerade sagtest, André, ist das wirklich die Situationslogik des Zettelkastens gewesen, wo dann alles rausgefallen ist?
Naja, also mit dem Zettelkasten meine ich jetzt Luhmanns Methode, ja? Luhmanns Methode, Texte zu schreiben. Und das hat er ja selber erklärt, dass er sagt, da ist sein Zettelkasten sein Sparringspartner, sein Kompagnon. Er denkt zusammen mit dem Zettelkasten und ohne den Zettelkasten wäre er gar nicht auf die vielen Einfälle gekommen, die er dann eben in Literatur hätte produzieren können.
Und das die Methode... Das macht doch jeder. Man hat es vielleicht nicht so aufgeschrieben, aber vielleicht anders. Ich habe immer DIN A4-Blätter gehabt oder sowas.
Und heute das ist an der Stelle auch gar nicht so der Punkt. Aber wenn jemand Notizen macht und sich Notizen macht beim Lesen von tausenden Literaturen, die er gelesen hat, und dann abheftet und dann mal wieder vorkommt, was habe ich denn gedacht, als ich das gelesen habe. Das ist ja alles ganz wunderbar. Aber in dem Moment, wenn man dann selber Sätze schreibt, dann sollten die von einem kommen. Und wenn einem da was komisch vorkommt mit imaginären Räumen und imaginären Zahlen, dann könnte doch mal der Moment sein, dass man sagt, ja Moment, muss ich das mit diesen imaginären Zahlen jetzt reinschreiben, wenn ich eigentlich selbst keine Ahnung habe von imaginären Zahlen? Und das ist der Punkt.
Muss ich ehrlich sagen. Also,
ja, aber
wirklich. Also, ich hätte jedenfalls mal einen gefragt, ja, der von der Sache was kennt, was versteht.
Ja, also, da kann ich ein bisschen Hintergrund geben. Der Luhmann hat Laws of Form von den Bielefeldern Mathematikern schon 1917 vorgesetzt bekommen. Und damals hat er gesagt: Ja, kann er nichts mehr anfangen. Wunderbar, ist irgendeine neue Logik, braucht er nicht. Und er sagt dann selber, also Niklas Luhmann, erst 10 Jahre später, als Heinz von Förster das immer und immer wieder populär gemacht hat und so penetriert hat, hat er es dann sich nochmal angeguckt und dann hergenommen und dann gesehen, aha, das mit den Unterscheidungen und Re-Entry ist ja sowas Ähnliches, was ich auch mache. Und hat einfach an den George Spencer Brown angeschlossen, aber ohne ihn wirklich richtig verstanden zu haben. Das ist auch völlig egal an dieser Stelle. George Spencer Brown ist hier im deutschen Raum berühmt geworden, weil andere Leute darüber, also Heinz von Förster als erster, der seinen Himmel gelobt hat, und dann Niklas Luhmann. Und tausende Soziologen mussten sich dann George
Spencer Brown, das stimmt nicht so,
haben vielleicht wenig verstanden und konnten eben auch die Fehler, also mathematische Fehler in George Spencer Brown ja gar nicht finden, weil sie ja selber keine Ahnung haben von Mathematik. Und so wird sowas weiter vorgetragen und vorgetragen, und das sind die ganz absurdesten Texte, die daraus entstehen, eben aus diesem George Spencer Brown-Kalkül. Unter anderem, dass jemand hergeht und den Hitler-Schwarm, also die Nazi-Diktatur, mit Hakenmalerei beschreibt und irgendwie nicht spürt,
statt Hakenkreuzmalerei, was man
André, jetzt bist du weit raus. Das ist nicht ganz fair. Was Becker versucht hat, war redlich. Das kannst du so nicht. So
ja, aber wie man kann das jetzt nur sagen?
Moment. Wenn hier der letzte Termin zum großen Duell zur Abrechnung kommen soll, ich habe gerade kurz gegoogelt Wikipedia, da steht Spencer Brown Mathematiker, nichts Philosoph. Ich sag's nur mal so nebenbei.
Ja, aber was ist das denn? Was ist das denn
oder was? Nein, ich will damit sagen, die Art der Argumentation, also über sozusagen die Qualifikation des Spencer Browns, jetzt hier den Luhmann rangehen zu wollen, finde ich
nicht. Nee, dann lieber die Schwarmintelligenz
in Wikipedia. Darf ich aussprechen, Konstantin? Dass es hier irgendwie sinnentstellend der Begriff der imaginären Zahlen genutzt ist, ja, ist irgendwie fraglos. Da müssen wir nicht lang drüber diskutieren. Das ist einfach ein Fehler. Das stimmt so. Aber alles, was da dranhängt und was daraus geschlossen oder wie du weiter argumentierst oder jetzt sogar zum Becker, zu dem Katjek-Projekt, was er da gemacht hat, das ist nicht mehr redlich.
Das ja, aber Moment, aber Moment, an der Stelle mit den imaginären Zahlen. Das ist doch schon mal ein Ansatzpunkt, wenn man sagt, aber hier hat man einen Punkt, den kann man wirklich als Unsinn bezeichnen. Und der kommt nicht einmal, sondern immer wieder. Da entsteht doch der Verdacht, ob vielleicht auch andere Sätze aus dieser selben Unsinnswerf herausgeschrieben sind. Also an was will man sich denn da noch festhalten?
Wenn ja, das wollte ich gerade nochmal sagen.
Prüfer sind falsch sind, Unsinn sind.
Ja, die Haltbarkeit. Wir können den Satz dann, der geht ja nochmal weiter danach. Du hast gesagt, das klassische A priori der Transzendentalphilosophie, also André, du hast das gerade in den Raum gestellt, ist die Vernunft. Nee, das hat Franz gerade richtig gesagt unten in den Kommentaren. Nicht, dass der gleich noch erhitzt und explodiert deshalb. Sondern das ist eine bestimmte Argumentationsform, die dahin führen kann, dass man so etwas wie eine moralische Sphäre annimmt, die mit der Natur nichts zu tun hat. Ja, also dass es da eine Wegscheide gibt, die irgendetwas in unserem Gehirn anders aussehen lässt, als es in der Außenwelt ist oder in der natürlichen physikalischen Welt oder so. Und das will Luhmann ja jetzt auch nur ergänzen und ersetzen, aber nicht komplexifizieren oder nicht notwendig übertreffen oder sowas. Also er ist ja mal angetreten damit, wir können uns nochmal erinnern an die letzten paar 700 Seiten, dass er eigentlich gegen die Tradition angearbeitet hat. Und jetzt bekommen wir aber mit, am Ende dieses Absatzes, dass er eigentlich nur dasselbe in Grün machen möchte. Ja, also er möchte das neu anstreichen, aber er möchte es nicht abschaffen. Ja, es tritt an die Stelle des klassischen A priori der Transzendentalphilosophie. So als wäre das einfach nur ein Formulierungsfehler bei Kant und bei anderen. Und das kann er jetzt ergänzen mit seinem imaginären Raum, den es nicht gibt, mathematisch oder so, wie er sich das vorstellt. Also er setzt eine Fiktion mit einer anderen und hält das für einen validen Fortschritt innerhalb seines Theoretisierens über Gesellschaft. Und das ist eigentlich der Knackpunkt für mich. Das ist
vielleicht so von aus der Entfernung immer noch. Ich muss mich langsam rein. Jetzt wieder. Haben wir nicht ganz am Anfang gesagt, okay, er hat sich von der transzendentalen Ebene eigentlich verabschiedet.
Ja, er wollte sich lösen, genau. Das ist mein Punkt. Das hat er nicht geschafft. Er hat jetzt hier gesagt, nö, ich ergänze, ich lasse das da reintreten.
Nicht dran, dass man das machen kann. Also diesen Schritt, also ich habe ja gerade den Albert da und da habe ich nochmal nachgelesen und ich habe danach geschrieben, also das ist ja eigentlich Ende des Gewissheitsdenkens, was der Luhmann damals und jetzt auch wieder in anderen Worten.
Aber hast du nicht das gerade auch in dem
Absatz eingehen? Ich habe angefangen, du hast auch vorgelesen, das ist mir wieder aufgefallen, dass er am Anfang mit Propositionen anfängt, die er anschließend umkehrt, ja, und innerhalb eines Absatzes, das stört einfach. So, und das, ja, und deshalb frage ich mich, kann man, und das ist eigentlich das ganze Problem auch bei vielen anderen Sachen gewesen, man kann eigentlich nichts mitnehmen, ne?
Also, weiß ich nicht, ich habe heute natürlich das gelesen von dir, den.
Ja, da kommen wir gleich vielleicht noch drauf. Das ist,
ist mir nur. Es hat eher gewisse Ähnlichkeiten.
Ganz später noch. Dass ich sage, ja, hör mal, so weit weg ist das doch gar nicht.
Okay. Ja, aber die Frage ist ja nicht vom Tisch zu wischen. Ne? Wir können ja nachher auch drüber sprechen, was nehmen wir denn jetzt davon mit? Also ist ja nicht so, dass man sagt, ja, können wir gar nicht mehr lesen, ist ja alles Quatsch. Ist ja gar nicht der Fall. Würden wir ja hier gar nicht so behaupten. Es gibt ja Dinge, die wir mitnehmen und sagen, nee, da macht der Luhmann hochgradig Sinn. Und die sollten wir vielleicht später auch nochmal erwähnen.
Nur ohne Zweifel, aber nicht an der Stelle wieder. Und bei diesen Dingen.
Ja, weil das ist ja eben alles undatiert eingeflossen. Ja. Der ganze Zettkasten funktioniert ja wie ein wiederkehrendes System.
Ja gut, aber so würde ich wissenschaftlich nicht arbeiten.
Nee, aber Luhmann ist ja Denker. Er wurde von Grundrecht als Kreativste.
Ich weiß auch nicht, ob das so war. Wir waren alle nicht dabei und der Konstantin schließt das aus irgendwelchen Dingen.
Nein, man weiß das. Es ist belegt, dass diese Zettel nicht datiert sind. Er hat keine weggeschmissen. Er hat 90.000 Zettel, die er irgendwann 1960 angefangen hat einzustecken, haben diese Position nicht mehr verlassen. Peter, das muss man doch an. Das ist ein komplett statisches Universum.
Das bedeutet nicht das, was du daraus schließt. Er hatte ein eigenes Verweissystem und kam damit klar. Er hat damit.
Ja, aber er hatte kein Kriterium für das muss raus. Das ist unwahr. Und er will eine Theorie der Wissenschaft der Gesellschaft schreiben, die genau danach kodiert. Aber sein eigenes Zettelkasten arbeitet dagegen an.
Ja, ich meine, die, 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 diese, diese, Zug, das ist ja selbstverständlich. Das streitet ja auch an der Stelle gar nicht ab. Aber was Herr Hartmut jetzt gesagt hat, ja, so kann man als Wissenschaftler nicht arbeiten. Nehmen wir das mal so zur Kenntnis. Aber Luhmann positioniert seine Systemtheorie auf der Grenze zwischen Wissenschaft und Philosophie. Also er schwappt ja da immer mal hin und mal zurück. Und das ist ja gar nicht der Anspruch von ihm, alles das, was geschrieben steht, wissenschaftlich ist. Man hat im Interview mal gesagt, irgendwie, ja, mindestens einen Unsinn hat er in jedes Buch eingebaut und hielt es dann auch noch für eine tolle Sache, wo er Bewusstseinssysteme irritieren kann, die dann irgendwie, also hatte nie dieses strenge wissenschaftliche Kriterium an seiner Arbeit selbst, habe ich so den Eindruck. Sondern
und ich habe einen anderen Eindruck.
Ich finde, aber das sagst du eben.
Dass er seine Gedanken sorgsam ausgebreitet hat. Ich finde sehr viel des Weges, sage ich mal, den er so gegangen ist. Er hat ja eine ganze Reihe Themen hier abgearbeitet. Ja, wir haben Kommunikation, wir haben Evolution, wir haben erkenntnistheoretische Anteile. Dann das hinzuarbeiten dahin, das als Reflexionsangebot, also Reflexionstheorie zu verstehen. Und die ganze Zeit immer mitlaufend zwischen allem, den am Anfang aufgemachten sozusagen dieses eigentliche Unding zu sagen, nee, es ist nicht wirklich eine unredliche Paradoxie, wenn ich sage, ich verzichte auf eine Letztverankerung, ja, auf zu sagen irgendwas über Wirklichkeit, sondern ich führe das aus, ja, von Konstruktivismus, wie das bei ihm zu verstehen ist, wie er dazu kommt, über die Beobachtung, das alles finde ich ganz gut gelungen. Und ich schätze das, dass er nicht so linear erzählt, auch mit einer Dramaturgie, dass die Teile tauschbar sind, dass er da so, ich sag mal, episodisch teilweise den Zettelkasten mit einfliegt, was er da hat. Das ist ihm ein Werkzeug gewesen. Mehr will ich dazu gar nicht sagen.
Gelungen, nicht gelungen ist kein wissenschaftliches Kriterium. Das hast du jetzt selber gerade gesagt. Man kann nicht den ästhetischen Wert einfach priorisieren und sagen, ja, für mich klingt das irgendwie stimmig oder so. Und dann folge ich dem mal, komme, was da wolle. Ja, und Hartmut hat ja gerade noch gefragt, wie kann sowas passieren? Ja, das ist dieses des Kaisers neue Kleider. Man ist überwältigt davon, was er alles Satz für Satz an Denkfiguren einschiebt und verklammert und verquirlt. Und das hat offensichtlich die Jüngerschaft immer wieder ins Erstaunen versetzt, dass sie gar nicht wusste, wo sie anfangen soll mit der Kritik, wo man den Hebel ansetzen kann.
Und
hat dann einfach nachgeklappert.
Peter ganz alleine, allmählich. Es ist der Peter ganz alleine.
Ja, und die Epigonen haben es geschafft.
Also ich sag mal so, ich habe nichts dagegen. Ich muss es nur zu trennen wissen.
Ja, genau.
Oder verstehen, dass andere das auch, diese Trennung, nämlich zu sagen, okay, jetzt lasse ich mal meine Gedanken und meinen Zettelkasten laufen, wie er will. Ja, das ist ja im Grunde meine Erkenntnis, als ich den Gardenne-Artikel über Albert gelesen habe, dass der Albert genau das auch gedacht hat. Ja. Also anders als Popper, nicht Hirnverbohrt, sondern alles möglich lassen, aber nichts für gewissheitsfähig halten. Und das sehe ich hier wieder. Ja, und das ist doch fruchtbar. Nur irgendwo, ja, müssen wir doch ein paar Regeln haben. Und eine von mir ist, dass man nicht endlos, ja, immer wieder, wie unser Daniel Pascal Zorn, ja, wie neue Argumente findet, wo es wieder alles auf den Kopf gestellt wird.
Ja.
Und das ist eben eine Literatur, die kann man lesen, die kann man für toll finden oder so, aber ich würd persönlich nicht machen. Habe ich auch nicht gemacht.
Nee, vor allem nicht ein Leben lang, vor allem nicht als Karriere. So. Also das würde heute niemals
mehr gehen. Das ist ein anderer Punkt, warum ist er so erfolgreich geworden? Ich glaube, das ist wie mit allen berühmten Künstlern so. Einer muss zuerst sein und alle machen ihn nach und die anderen haben das Nachsehen. The winner takes it all. Und er hat einfach in einer historischen Situation, ja, Positivismus streit gerade vorbei, dann kam der Habermas mit seinem kommunikativen Handel. Das passte alles gar nicht mehr in diese neuen Entwicklungen, in diese ganze Pluralisierung. Die Modernisierungstheorie war zu Ende und die Rationalitätstheorie eigentlich auch schon damals und so weiter. Und da ist er einfach hat er bei vielen auch Assoziationen in die Philosophie geweckt, die Soziologen normalerweise nicht kennen und die begeistert hat. Und alle konnten sich wiederfinden irgendwie. Ich auch eine Zeit lang, beziehungsweise immer noch, nämlich wo er inhaltlich wird. Ja, also zum Beispiel, was er über Gesellschaft der Gesellschaft, über Differenzierungstheorie sagt, ist unübertroffen. Ob es stimmt, da streiten die Historiker übrigens drüber. Aber so wie er es gemacht hat, ist es wirklich große Klasse. Ja, und so meine ich, müsste man eigentlich, dass man zu unterscheiden lernt, was ist hier, ich sag mal, drumrum und aber fruchtbar, ja, und was kann man mitnehmen. Und wenn man da aber keine Kriterien irgendwie auch nur mal versucht, ernst zu nehmen, eine Zeit lang oder so, dann verliert man sich selber drin. Und der Luhmann hat sich zum Schluss verloren, glaube ich. Ist mein Eindruck.
Ja, ich meine, wenn wir schon mal jetzt da dabei sind, so das gesamte Werk zu betrachten, dann muss man schon sagen, er hatte diese Möglichkeit, das zu machen, 30 Jahre diese Theorie zu entwickeln, weil er einfach ein brillanter Beobachter der Gesellschaft und Soziologe war. Also es ist ja, man braucht sich ja nur viele frühe soziologische Texte, wo von George Spencer Brown noch gar nicht die Rede war, durchzulesen. Man muss sagen, verdammt, das ist aber verdammt gute soziologische Arbeit. Und natürlich, irgendwann hat sich das dann mit seinen George Spencer Brown Sachen irgendwann mal in Richtung vergesellständigt, wo vielleicht auch niemand mehr da war, der ihm gesagt hat, sag mal, Niklas, was du jetzt über Text, über Naturwissenschaft und Technik sagst oder Mathematik, lass mal lieber gut sein und ich erkläre es dir. Und er hatte eben auch, weiß ich nicht, konnte eben auch nicht oder wollte eben auch nicht mal andere Literatur lesen. Also wenn man mal guckt, was er zitiert und wen er immer wieder zitiert, ja, das sind immer wieder schon aus derselben Ecke Leute. Und ich habe das in den letzten Monaten mal gemacht. Ich habe mir eigentlich viele Kritiken von Niklas Luhmann durchgelesen. Die kommen hauptsächlich eben auch aus der Philosophie. Also will ich jetzt hier gar nicht auf, dann hatte ich ein bisschen gepostet. Und das ist einfach wirklich ganz wichtig, um das selber klarzukriegen, dass man auch mal so einen Seitenblick hinbekommt in seine Paradoxie, Verliebtheit und all das. Aber deswegen schmälert es noch lange nicht das, was er geleistet hat. Und diesen Versuch, völlig neu anzusetzen und statt Handlungstheorie jetzt mit Kommunikation zu arbeiten und das aus so einer phänomenologischen Perspektive und das mal wirklich so in so einer hohen Theorie, Tiefe und Sauberkeit durchzudeklinieren, dass man nach 30 Jahren sagen kann und zack, hier ist sie, die geschlossene Theorie der Gesellschaft, die es ja vorher auch nicht gab. Das ist doch erstmal eine ganz grandiose Leistung. Nur, man muss eben hinterher auch gucken, ja gut, jetzt haben wir so eine Theorie und was können wir jetzt mit dieser Theorie anfangen? Wofür ist sie denn gut? Aber dass sie mal aufgestellt worden ist und dass das mal einer mit so viel Leidenschaft und Wahnsinn durchgezogen hat, das ist doch einfach nur ein Glücksfall des 20. Jahrhunderts. Aber man muss ja jetzt nicht so tun, als ob dort die Weltbeschreibung drinsteht. Als
genau,
ob man
genau.
Da Weltanschauung ziehen sollte, sondern man muss das bewerten können und man muss es einordnen können. Ja, und dafür muss man sich eben auch mit den Gegenständen auskennen, die der Luhmann bearbeitet. Und niemand würde ja was sagen, wenn solche Sätze in die Kunst der Gesellschaft steht. Aber der Mann redet hier über die Wissenschaft der Gesellschaft.
Ja.
Und passt da eben die Formalisierung mit der Mathematik und redet Unsinn über die Mathematik. Und das macht es schlimm, dass er genau, als er über den Gegenstand Wissenschaft spricht, wo ein Quatsch zusammenschreibt
und
über Teil dieses Gegenstandes.
Ja,
da also, muss man aber sagen, nee, da kann man nicht mehr viel mit anfangen. So geht das einfach nicht.
Ja, also die Hauptschnittpunkte sind ja, das hatten wir in den letzten Folgen ja auch ausgearbeitet, sind ja genau diese Verfusion von kybernetischen und phänomenologischen Argumentationsfiguren. Und ob die, genau, ob das ineinander greift. Ja, also wenn du gerade sagst, Glücksfall des 20. Jahrhunderts, wir würden, wenn wir jetzt 100 Jahre jünger, älter wären, würden wir wahrscheinlich so Marx auch lesen als Glücksfall des 19. Jahrhunderts oder Hegel, wo man auch sagen kann, da kommen auch Sachen zueinander, die deren Synthesequalität man dann beurteilen kann. Und dann aber immer noch fragen muss, also ne, die Leistung ist unwidersprochen, dass das mal da ist, ist schon mal gut, damit man drüber reden kann. Aber dann den Wirklichkeitscheck zu machen und das eben nochmal mit einer zweiten Ebene abzugleichen. Das ist ja dann eigentlich der Ausweis der eigenen Wissenschaftlichkeit. Dass man eben verstanden hat, dass man das nicht liturgisch irgendwie sich als Vaterunser ständig drauf schafft und glaubt, das reicht. Ja, zur Ausweis der eigentlichen Qualifikation.
Und dann. Ich habe es halt auch ein bisschen so gelesen, also die soziale Systeme ausgebreitet, höchst akkurat wie sein theoretisches Gebäude. und hier teilweise diese Bände eben, die Wirtschaft der Gesellschaft, die Kunst der Gesellschaft, die Wissenschaft der Gesellschaft, eben auch immer als Anwendungsfälle dieses abstrakten Konstrukts, sage ich mal. Und dass das dann besser passt an einigen Stellen, an anderen nicht. Und ich denke ja auch nicht, dass der Luhmann so etwas wie eine Gottes Wort, eine Bibel oder was auch immer geschrieben hat. Natürlich bleiben auch Fragen und natürlich weiß ich, also kommen ja auch andere Ideen dazu und gerade mit Franz kann man prima eigentlich darüber diskutieren, wo da auch Kritik anzubringen ist ganz einfach, wenn Sachen zu schnell, sagen wir mal, interpoliert, hochgerechnet worden sind. Ja, wenn man sagen kann, Moment, geht das eigentlich so? Ja, also ist es von Mikro, Meso, Makro überall gleich? Ja, kann ich überall sagen, das folgt ähnlichen Regeln? Also hier immer dem System und so weiter. Spannend gerade zu gucken, eben auch alternativ diese, ich sage mal, soziologischen Phänomene auch mal anders zu betrachten und dann das gegeneinander zu stellen. Aber hier jetzt mit der Wissenschaft, selbstverständlich, das hatten wir doch auch schon häufig jetzt gehabt, ist er, wenn denn, als Wissenschaftler mit seiner Perspektive, die er reingeht, als Soziologe, ja, Wissenssoziologie, Wissenschaftssoziologie, die hier stattfindet und eben nicht eine Erkenntnistheorie, eine Ontologie, sagen wir, für Physik, Physiker zu formulieren.
Ja, aber das kauft
er sich hier drin ein. Ist es nach meinem Lesen eigentlich ganz schlüssig, okay? Ich kann es ja jetzt hier nicht so auslegen, in dass ich hier die Textstellen jetzt bringen kann. Ich schreibe jetzt auch keine Proseminararbeit für dich dazu. Aber
ja, Hauptseminar.
Doch, ich folge ihm gerne.
Nicht Proseminar, das sowieso nicht.
Apropos folge ihm gerne, wir müssen das ja noch zu Ende lesen. Also ja, Konstantin, du wärst mit dem nächsten Abschnitt dran. Und lass noch was übrig, damit der Peter auch noch was lesen kann. Wir haben nur noch 2,5 Seiten oder so.
Ja, ist nicht so ja, schlimm. Ja, das ist jetzt muss kontingentiert wie, genau, wie in der Sowjetunion. Dieses Ergebnis lässt sich weiter klären, wenn man bedenkt, dass jede Paradoxie auf eine nicht logische, kreative Weise entfaltet werden kann, wenn man sie durch eine Unterscheidung ersetzt. Ja. In unserem Falle wäre das die Unterscheidung von Operation und Beobachtung, wobei die Unterscheidung zu berücksichtigen hat, also als wäre sie eine eigene Entität, dass alle Operationen, wenn Kommunikationen selbstbeobachtende Operationen sind und alle Beobachtungen als Operationen vollzogen werden müssen und andernfalls nicht zustande kommen. Es ist aber klein geschrieben, genau. Wir können dann sagen, die Einheit des Systems der Welt wird operativ produziert und reproduziert. Dabei beobachtet die Operation sich selbst, aber eben nicht die sich einschließende Einheit, die in ihrem Vollzug entsteht und geändert wird. Die Beobachtung der Einheit ist dagegen eine besondere Operation im System in der Welt, die eine besondere Unterscheidung benutzen muss, zum Beispiel die von System und Umwelt oder die von Welt. Oder ja, jetzt fängt die jetzt spielt er mit den Präpositionen, die von Welt in der Welt. Und in ihrem Unterscheiden und Bezeichnen ihrerseits beobachtet werden kann. Die Beobachtung und Beschreibung der Einheit in der Einheit ist also möglich, aber nur als Vollzug eben dieser Operation, nur aufgrund der Wahl einer Unterscheidung, deren eigene Einheit imaginär bleibt. Und nur in der Weise, dass sich die Operation Beobachtung ihrerseits der Beobachtung aussetzt. Ja, ich schnitt das mal hier ab. Das ist so ein Absatz, der könnte auf Seite 300 stehen, auf Seite 500. Auf Seite 600, der passt überall eigentlich.
Ich frage jetzt mal. Der letzte Satz in dem Absatz, der ist ja, also ich lese nochmal vor, die Beobachtung und Beschreibung der Einheit in der Einheit ist also möglich. Ja. So, klar. Ist also möglich. Aber nur als Vollzug eben dieser Operation, nur aufgrund der Wahl einer Unterscheidung, deren eigene Einheit imaginär bleibt. Auch gut. Ich frage mich nur, was imaginär in dem Zusammenhang genau heißt. Imaginär, heißt das nur eine Vorstellung? Oder? Ich habe keine Ahnung. Und nur in der Weise, dass sich die Operation Beobachtung ihrerseits der Beobachtung aussetzt. Was ein vernünftiger Satz ist, weil das heißt ja, ich habe eine zweite Beobachtungsebene, die auf die untere guckt und sozusagen die methodologische Beobachterebene sein könnte. Muss nicht sein, aber ich sag mal, wenn wir schon Wissenschaft der Gesellschaft, also Wissenschaftstheorie hier haben, mit einer Wissenschaftstheorie als Institution auch mittlerweile in modernen Gesellschaften und die dann guckt, was die Beobachter, also die Wissenschaftler machen und welche Regeln sie anwenden. Das Einzige, was mir hier unklar bleibt, ist, dass mit dem imaginär sein soll. Kann denn irgendetwas nicht imaginär sein? Frage ich mich. Frage ich auch den Luhmann, ehrlich gesagt.
Ich glaube, dass imaginär an dieser Stelle soll versuchen, daraus zu kommen, dass ich sozusagen, dass ich nicht aus der Welt raus kann. Also, das ist, wenn ich die Welt insgesamt in den Blick nehme und da drin unterscheide, die das Einheit dieser Unterscheidung, dass ich nichts anderes habe. Also, aber dass ich das natürlich tun kann, etwas zu unterscheiden, auch als Welt. Aber das, was die Einheit dieser Differenz wäre, bleibt imaginär, so habe ich es verstanden.
Ja, aber alles bleibt imaginär. Ich meine, es gibt ja keinen direkten Zugang zu irgendwas, das weiß man doch.
Ja, nein, so gar nicht gemeint. Aber ich kann, wenn du das eben gesagt hast, hier Beobachtung zweiter Ordnung, dieser Beobachtung zweiter Ordnung wäre ja auch wieder beobachtbar. Also ich kann sozusagen eine Kaskade davon machen. Aber wenn ich alles umfassen will, dann habe ich es nicht. Dann bleibt
es so. Aber immer imaginär. Ich sage nur einmal, also wenn man schon was schreibt und das ist dann ungewöhnlich und man sagt, großzügig sagt man, okay, das wiederholt sich alles und so weiter, Zettelkasten ist ja gut, aber dann kommt ein Wort, was eigentlich nicht mehr zu erwartet würde, weil das ist ja sozusagen die Prämisse von allem, denke ich mir. Oder meint der jetzt mit transzendental doch irgendetwas, was möglich wäre?
Nee, dann habe ich nicht ganz verstanden, was du gerade meinst, Entschuldigung.
Ja. Gut, also ich will es mal so sagen. Solipsisten könnten wir alle sein. Leicht, ja? Oder? Und dann haben wir eine imaginäre Welt, alle. Und auch können wir uns vorstellen, dass andere uns beobachten und das auch nur vorgestellt ist und so weiter. Und das könnten alle tun. Das kann ich nicht beweisen, ich kann es nicht widerlegen. Also bleibe ich doch dabei, dass es nur imaginär sein kann, wenn überhaupt was.
Und damit sind wir wieder im 17. Jahrhundert. Das ist eine ganz klassische kartesianische Figur. Und dann macht er also 350 Jahre...
So wiederholt er das hier.
Genau.
Als seine Erfindung.
Ja, also das, was seine Erfindung ist, ist ja, dass er neue Vokabularien einführt. Also dass Operationen, Kommunikation, Unterscheidungen benutzt und da, damals war es eben noch Erkenntnis und Gegenstand oder so. Und das ist für ihn dann...
Du brauchst das Problem ja nicht raus. Oder um es mal so zu sagen, aus dem radikalen Konstruktivismus kommt man eigentlich nicht raus. Mhm. Die sind ja auch nicht rausgekommen.
Obwohl das versucht hat.
Überleben aus, ich sag mal, von irgendwelchen Vorstellungen oder so etwas. Und dann müsste da irgendwie doch was an Wirklichkeit sein, was das mit dem Überleben steuert oder so. Und schon haben wir die Kausalität wieder. Brauche ich alles gar nicht. Kann ich nicht beweisen, kann ich nicht widerlegen. Ich bleibe dabei. Und das ist wieder Albert. Ich kann nie irgendetwas wissen. Ende des Gewissheitsdenken.
Ja, fraglos.
Ja, also das ich finde das ja sympathisch. Ich will nur sagen, das ist okay, ja. Aber warum dann so ein Theater hier drum?
Ja, ich kann das vielleicht, ich kann das ganz sicher nicht gut jetzt argumentieren und anders liegen. Ich denke, dass diese Lesart, die wir hier gerade machen, nicht ganz passt. Er spricht, dass die Einheit der Unterscheidung, wenn ich die Welt als Gesamtes unterscheide, also die Einheit dieser Unterscheidung, dass die imaginär bleibt, dass ich nicht rauskomme. Ich bin ja auch Teil der Welt, wenn ich unterscheide und so weiter. Ich kann das alles tun, aber die Einheit dieser Differenz praktisch so zu tun, als wäre dann noch ein Außen oder noch eine andere Sphäre, Ebene, wo ich sein könnte, ist nicht. Das bleibt imaginär. Aber ich kann trotzdem die Operation machen. Ich kann das so... Also ich kann das tun, aber das, was da als Annahme drinsteckt von Einheit der Differenz in dieser Unterscheidung, die ist nicht sozusagen auffindbar, sondern das ist, ich stelle es mir eher vor, als würde ich in eine Gleichung eine Variable einführen, aus einem Zweck heraus, damit ich gut arbeiten kann, aber schon weiß, dass ich sie nachher wieder wegkürze. Ja?
Und das ist genau das, was der kritische Rationalismus immer gesagt hat. Wir wissen nichts. Trotzdem nehmen wir uns vor, aus bestimmten Gründen eine Fiktion, also imaginär, irgendeine Arbeitshypothese oder so etwas. Und da einigen wir uns drauf, wissend, dass diese Einigung niemals eine objektive Setzung sein kann, eine objektiv begründbare Setzung sein kann, sondern immer eine Setzung ist. Und wenn das hier so gemeint ist, und so habe ich den Luhmann oft genug verstanden oder mir selbst übersetzt, habe ich immer gefragt, ja, wo ist denn jetzt der Unterschied eigentlich?
Ja, das habe ich mir gedacht heute beim Lesen von deinem Artikel über Hans Albert. An manchen Stellen habe ich gedacht, das trifft sich doch.
Oder Entschuldigung, ich glaube, der Unterschied ist, was gerade den Luhmann angeht, das mit Solipsismus und Konstruktivismus, das hat er ja ausführlich beschrieben. Also er selbst gibt ja Gründe an, warum Solipsismus Quatsch ist und eine vernünftige Perspektive, die auch er nicht teilt. Aber das ist sein großes Manko. In dem Vorwort hat er ja geschrieben, seine Soziologie leitet sich besonders aus seiner Erkenntnistheorie ab. Deswegen ist seine Erkenntnistheorie besonders wichtig, wenn man seine Theorie verstehen will. Das haben wir im Vorwort gelesen und haben alle gesagt, oh, da sind wir aber ganz gespannt, dass jetzt hier in Wissenschaft der Gesellschaft seine Erkenntnistheorie mal richtig ausgeführt wird. Und das hat er ja auch über viele hundert Seiten gemacht, eben nicht mehr Kant und nicht mehr das, sondern was anderes. Aber der springende Punkt ist ja, finde ich, an der Stelle, dass der Luhmann einen sehr schwammigen Realitätsbegriff hat. Also er verwendet das Wort Realität in Wissenschaft der Gesellschaft 180 oder 178 Mal, habe ich gezählt. Aber immer mal wieder in einer leicht anderen Bedeutung. Und zwar unterscheidet er auch nicht zwischen der Realität eines Beobachters, also so wie ich als Beobachter mir die Welt mache, was für mich meine Realität ist, und von dem, an anderer Stelle schreibt er, materialen Realitätskontinuum, wo er vielleicht den Mond und die Sonne und die Erde meint. Und dass er diesen Begriff von es gibt eine Realität, Mond, Sonne, Erde, und es gibt aber auch noch eine Welt, die wir uns als Beobachter mit unseren Möglichkeiten auf den Weg der konstruktivistischen Erkenntnistheorie machen, diese Begriffe unterscheidet er nicht. Und deswegen schwimmt er an allen Stellen dort immer mal wieder hin und her. Und da kann ich vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Lesemontag, einer unserer Zuhörer, er war Soziologe. Und der hat Soziologie, ich glaube, in Chemnitz oder in Dresden studiert. Und da hatten sie ein eigenes Seminar zu die Wissenschaft der Gesellschaft angeboten. Und er sagt, das ist Niklas Luhmanns größtes Werk und er versteht unsere Kritik überhaupt gar nicht. Mit dem habe ich mich mal eine Weile unterhalten und man kommt ja dann so in diese konstruktivistische Schiene und bespricht dann so idiotische Sachen wie, ist der Mond denn da, wenn keiner hinguckt? Und jetzt kommt's. Er sagt, natürlich ist der Mond nicht da, wenn keiner hingucken würde. Natürlich ist der Mond, also wirklich dieser Planet, der die Zeiten verursacht und so weiter, ist der auch nur konstruiert. Und das muss man sich überlegen. Das ist ein Akademiker, der in einem Seminar die Wissenschaft der Gesellschaft gelesen hat und am Ende dieses Seminars bleibt so ein Gedanke im Kopf.
Ja, da kann man sich ja nicht fragen. Peter hat ökonomische Kommunikation gelesen und hat mit Luhmann zusammen gesagt, ja, die Natur ist nicht da, wenn wir nicht darüber reden. Wenn ökologisch nicht darüber kommuniziert wird, dann haben wir auch keine physikalischen Beweiskräftigkeiten, die wir irgendwie neuronal wiedererstehen lassen könnten. Ja, also die ist einfach nicht da, wenn wir sie nicht mit Werten belegen oder wenn wir sie nicht verhandeln.
Bleiben wir doch hier bei dem Text und bei dem, was wir gemeinsam haben. Nee, jetzt muss
man
sich
nicht derailen. Das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie
du
man...
Du merkst es nicht, du redest von ökologischer Kommunikation.
Ich habe gerade das Beispiel rübergezogen auf deine Lesart, die ja genauso unkritisch war. Tut mir leid. Die war genauso unkritisch wie das, was da jetzt gerade André...
Ein nerviges Gezanke, nee.
Wir sollten in unserer letzten Folge alle ein bisschen großmütiger mit dem anderen sein. Ne? Und wenn der Konstantin so einen Punkt machen will, dann können wir ihn ja auch ausreden lassen. Ist ja nicht so, als ob es hier um fürchterlich was Wichtiges geht. Also wir werden alle morgen weiterleben, die Sonne geht wieder auf. Und es ist doch nur ein Buch, über das wir hier sprechen. Also insofern können wir das ja mal ein bisschen runterdimmen an der Stelle. Übrigens muss dazu sagen, Hartmut, wir haben den kompletten Fehler gemacht. Wir haben sonst live 2 oder 3 Zuschauer. Jetzt waren wir schon teilweise bei 9. Das heißt, du verdreifachst unsere Zuhörerzahl. Und es gibt ja, es gab ja diese Veranstaltung, irgendwas mit Stanislav Lem oder irgendwas mit Katharina von Zimmern, was der großartige SMS, der Bärtige aus den Bergen veranstaltet hat. Wir hätten einfach irgendwas mit Hartmut Esser machen sollen.
Wir hätten zusammen
irgendwas mit Hartmut Esser machen. Das wäre der Plan gewesen.
Ja, ja. Nee, ist ja interessant. Von 3 auf 9, das ist schon eine Quote.
Na gut, wir haben auch noch Spätzuschauer, also die Podcasts erreichen deutlich mehr Leute.
Naja. Also das werden wir ja sehen. Ne? Also normalerweise gucken so 75 bis 80 Leute jede Folge. Dann werden wir mal gucken, die letzte Folge, wie viel die es angeschaut haben. Verdreifachung. Also
ich habe mich auch gefreut, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Sehr gerne. Aber ich sag mal so, Punkt war natürlich, hört man mich?
Ja?
Ja. Punkt war natürlich das, was ich jetzt auch hatte, als ich das gelesen habe. Da war ich auch schon länger nicht mehr dabei. Ich konnte mich nicht konzentrieren mehr. Das ist wie so ein Brei, der da. Man hat ihn oft genug gegessen und schmeckt nichts mehr. Mir fiel auch dann, und dann auf einmal so einzelne Worte wie das mit dem Imaginär bei mir beim zweiten Mal lesen aufgefallen. Denke ich, was soll denn das jetzt? Kann denn irgendwas nicht imaginär sein?
Ja, ja, also ich habe da auch gar nicht geantwortet. An der Stelle bin ich auch ratlos, Hartmut, was das
dann liest man den Albert wieder und sagt, ich meine, der sich gegen jede Sicherheit, jede, aber auch der methodologischen Regeln, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass das so weit ging, schon mal beim Popper. Man muss nur die Regeln feindlich beachten und dann kommt man schon an die Wahrheit. Das ist alles falsch, ja, hat der Popper so auch nicht gesagt, aber in der Darstellung oft ist das ja immer behauptet worden letztlich. Und dass der Albert so weit gegangen ist und dann fällt einem das hier auf, wieso betont einer das jetzt als im letzten Satz praktisch seines Buches, dass es was anderes als imaginär sein könnte. Ja? Mhm. Und so weiter.
Wir sind ja noch nicht beim letzten Satz. Der Peter ist jetzt dran und kann das Werk vollenden. Peter soll das letzte Wort lesen zumindest haben.
Es ist doch ein Abschnitt zwischen. Ein letzter gibt es doch da. Ist doch da.
Naja. 717, Mitte der Seite. Damit sind wir an dem Punkt angelangt, an dem die Bedeutung des Beobachtens zweiter Ordnung deutlich wird. Sie tritt in der Architektur der Theorie, aber auch im Selbstverständnis der Moderne an die Stelle, die vor dem naturale oder transzendentale Prämissen besetzt hielten. Statt auf letzte Einheiten zu rekurrieren, beobachtet man Beobachtung, beschreibt man Beschreibung. Auf der Ebene zweiter Ordnung kommt es erneut zu rekursiven Vernetzungen und zum Suchen von Eigenwerten, die sich in den weiteren Operationen des Systems nicht mehr verändern. Vielleicht sind diese Eigenwerte nur Plätze, die man temporär mit Werten besetzt, mit der Folge, dass jede Änderung der Werte die Plätze umbesetzen muss, weil sie nicht leer bleiben können und dafür nur eine sehr begrenzte oder gar keine Auswahl anderer Möglichkeiten zur Verfügung hat. Oder, anders formuliert, es sind vielleicht nur Funktionen, die erfüllt werden müssen mit einer sehr begrenzten Auswahl funktionaler Äquivalente. So kann man sagen, dass Forschung und damit Wissenschaft eine Funktion erfüllt und damit einen stabilen Eigenwert der modernen Gesellschaft reproduziert. Man kann Forschung nicht einfach unterlassen, ohne katastrophale Folgen auszulösen. Katastrophe hier begriffen als Umstellung auf andere Eigenwerte. Und eben deshalb liegt es nahe, die Kritik der Forschung selbst forschungsmäßig durchzuführen, wenn man nicht in den imaginären Raum einer anderen Gesellschaft flüchten will. Ein Beobachten von Beobachtungen kann darauf besonders achten, welche Unterscheidungen der beobachtete Beobachter benutzt. Es kann sich fragen, was er mit seinen Unterscheidungen sehen und was er damit nicht sehen kann. Es kann sich für den blinden Fleck seines Unterscheidungsgebrauchs interessieren, für die Einheit seiner Unterscheidung als Bedingung der Möglichkeit seines Beobachtens. Hier lassen sich traditionelle ideologiekritische oder therapeutische Interessen fortführen, aber nur als zweitrangige Varianten, die sich ihrerseits der Beobachtung aussetzen mit der Frage, warum der Beobachter zweiter Ordnung nun gerade diese Sichtweise pflegt und nicht andere Möglichkeiten der Beobachtung von latenten Bedingungen nutzt. Auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung kann die moderne Gesellschaft in einem sehr allgemeinen Sinn mit der Unterscheidung manifest latent operieren. Und zwar in einem Sinne, der autologisch auch den Beobachter zweiter Ordnung einschließt. Niemand kann alles sehen und man gewinnt Beobachtungsmöglichkeiten nur dadurch, dass man sich auf Unterscheidungen einlässt, die im Moment der Beobachtung blind fungieren, weil sie die unbeobachtbare Einheit der Welt vertreten und verdecken müssen. Unterscheidungen dienen als Zweiseitenform der Dirigierung des Bezeichnens, Referierens, Anknüpfens. Sie dienen als Einheit der Repräsentanz von Bedingungen ihrer eigenen Möglichkeit, die unsichtbar bleiben müssen. Und auch daran kann man erkennen, dass die so erreichbaren Eigenwerte die Form von Plätzen oder Funktionen annehmen müssen, die nichts weiter sind als Limitationen für Substitutionsmöglichkeiten. In der modernen
Welt. Ja, stopp, oder? Das, wir hatten halt sonst viel weniger gelesen. Heben wir es jetzt nochmal auf, weil das ist jetzt so viel.
Sehr gerne. Er wird geradezu verbindlich, nicht wahr?
Naja. Ja, nicht wahr. Richtig gesagt. Er fängt jetzt an, wieder zu anthropomorphisieren. Ja, also die Beobachtung bekommt hier Agentialität. Sie kann sich für ihre eigenen Unterscheidungen interessieren, plötzlich.
Ja, naja. Also interessant ist ja der Punkt, den er immer wieder in seinen Texten gemacht hat, indem er von Eigenwerte der rekursiven Beobachtung von Beobachtung spricht. Und Eigenwert ist ein rein mathematischer Begriff von Hilbert geprägt und hat was mit Vektor- und Matrizenmultiplikation zu tun. Und den hat er übernommen und verwendet ihn jetzt hier in einer sehr orientierenden Art und Weise. Er sagt also, sowas Ähnliches, wie was man mit Vektoren und Matrizen beschreiben kann, will ich hier auch beschreiben. Und im Prinzip will er beschreiben, dass sich gewisse Semantiken stabilisieren in der Beobachtung von Beobachtung. Und dass die um diese Semantiken, die dann Plätze einnehmen und die Plätze können sich dann wieder austauschen, über die spricht er hier. Aber dieses Sprechen ist in diesen also manchmal redet er auch von Eigenformen oder Eigensemantiken. Also irgendwie, also er mag diese Notation, dass aus der Rekursion von Beobachtung von Beobachten irgendwann mal was Sinnvolles sich stabilisiert. Und das versucht er so mit mathematischen Begriffen anzuteasern oder anzumetaphern, aber er bleibt ja völlig vage in dem, was er da schreibt. Also was sagt mir denn das soziologisch nun wirklich, wenn er von diesen Eigenwerten, wie sie stabilisieren, aber wie genau, weiß er auch nicht. Was würde mir denn das soziologisch wissenschaftlich gesehen jetzt sagen? Ist eine schöne These, die er sagt, ja, irgendwie ist das so. Ja. Das ist rekursiv und da stabilisiert sich was, aber damit ist doch nicht viel gesagt. Also rein, wenn man
die Struktur
der Gesellschaft beschreiben will.
Ja. Und vor allem zerschießt ihm das, was er am Anfang von Abschnitt 3 gesagt hat. Ja, unser Weltbegriff ist nicht dafür geeignet, die alte Lehre von einer Mehrheit der Welten fortzusetzen. Ja, lustigerweise ist, wenn du in die Richtung gehst, eigentlich dann wieder die neue Lehre der Mehrheit der Welten zu akzeptieren. Natürlich kann man nicht auf letzte Einheiten rekurrieren, aber man kann auf Minimalwirkungen eingehen. Ja, oder man kann zumindest erste Einheiten, die es ja gibt, physikalisch, makrologisch und so, die könnte man attackieren. Aber wenn man wieder auf letzte Einheiten sich beruft, dann fällt man wieder dem alten Paradigma zum Opfer, das man eigentlich überwinden möchte damit. Das hat man ständig bei Luhmann, dass er diese kybernetische und die phänomenologische Ebene gegeneinander ausspielt letztlich. Und sich in diesem Zwischenraum positioniert, indem er sagen kann, was er möchte, indem er formulieren kann, wie er will.
Naja, vor allen Dingen, steckt da einfach drin in dem Satz, für mich steckt da in gewisser Weise einfach nur drin, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Ja,
lass mich
doch mal aussprechen, bitte, Konstantin, unterbrich nicht immer.
Du hast jetzt zweimal den gleichen Satz gesagt. Es funktioniert, es funktioniert.
Nein, denk nicht so viel. Ich habe gerade noch den im Hinterkopf sozusagen, Hartmut, was du über den Hans Albert da geschrieben hast irgendwie. Ja, selbst wenn ich mir einen Anfang irgendwas durchdenke, das System Wissenschaft und Wissenschaftssystem, damit nicht Institutionen und so weiter dabei, hat irgendwo begonnen, ja, und man weiß es hinterher meistens immer besser. Es ist wiederum der Hinweis darauf, nichts Genaues weiß man nicht, aber es tut's erstmal, ja. Und wir arbeiten so, wir arbeiten wissenschaftlich so und so weiter und so weiter und so weiter. Nicht viel mehr lese ich aus dieser Seite raus, die ich gelesen habe.
Ja, bis zur Katastrophe. Ne? Man kann eben weiter wirtschaften, bis die Erde zerstört. Ja.
Aber ich habe einen anderen Gedanke noch mit dem Eigenwert und so. Das steht auf der Seite 17 unten. Ja, so kann man sagen, dass Forschung und damit Wissenschaft eine Funktion erfüllt. Ja, also er stellt hier fest, dass es ein Teilsystem hat, dass sich ein Teilsystem in der Modernisierung ausdifferenziert hat, was eine bestimmte Funktion erfüllt, nämlich über die Wissenschaft nachzudenken selbst. Also die Wissenschaft sowieso auch, aber dann auch noch eins, was oder noch ein weiteres. Und jetzt mache ich es mal ganz brutal, ja. Ich habe VWL studiert und Soziologie parallel. Und bei VWL hatten wir, das habe ich so geliebt, weil die aus vielem, was die Soziologen da so vage angedeutet haben, Parsons haben wir gelesen, der sprach von Gleichgewicht. Und da kam der Markt, ja, mit allem, was man dazu braucht. Wir haben Vektorrechnung machen müssen und so weiter oder dürfen oder so. Und das war ein ganz präzises Verständnis von Gleichgewicht. Und das sehe ich hier wieder. Und natürlich hat er recht, ja, letztlich, auch wenn er mathematisch nicht weiß, was ein Eigenwert ist oder sowas berechnen könnte. Ja. Muss er ja aber auch nicht. Sondern er hat festgestellt, dass es so ähnlich wie auf dem ökonomischen Markt mit Angebot und Nachfrage und den entsprechenden Oberzielen der Wirtschaft, nämlich, was war es jetzt, ich habe es vergessen, oder so, dass er hier feststellt, dass sich im Laufe der Modernisierung ein eigenes System mit eigenen Oberzielen auch und Routinen und Regeln rausgebildet hat, die sich gegenseitig dann verstärken, genau wie Angebot ohne Nachfrage nicht möglich ist und umgekehrt. Und dass das aber unter bestimmten Bedingungen zu einem stabilen Gleichgewicht, was ein bisschen, wenn es ausgelenkt wird, sofort wieder zurückkommt, aber unter bestimmten anderen Bedingungen halt eben explodiert oder in sich zusammenfällt. Und das hat er übertragen. So habe ich mir das immer, als ich darüber in dem Band 2, die Konstruktion der Gesellschaft, da kam ja das im Grunde wieder, dass man im Grunde die Genialität von dem Luhmann darin sehen kann, dass er anders als so gut wie alle anderen, Max Weber war ein bisschen in die Richtung schon, also gesagt hat, im Grunde nehme ich diese Marktanalogie, also in der Art der methodologischen und theoretischen Argumentation, die erweitere ich jetzt auf alle denkbaren Funktionssysteme. Zuerst auf den Parsonsche, und da kam er auch mit den Medien dann, mit Geldanalogie, und dann hat er die Macht, was aber nur eine Analogie ist. Wenn man da genauer reinguckt, geht das eigentlich gar nicht. Aber trotzdem, das war die Idee, sodass er die moderne Gesellschaft als einen gigantischen, pluralisiertes, übergreifendes Tauschsystem mit unterschiedlichen Teilbereichen.
Ja. Ja.
Wobei die Kunst ein Oberziel hat und ihre Regeln und ihre Verfahrensregeln, die Wissenschaft, Wirtschaft und so weiter ohnehin. Und darin sehe ich im Grunde eine geniale Idee, sein Durchbruch letztlich. Und deshalb hat mich der Luhmann immer fasziniert, und wenn er darauf zu sprechen kam. Und hier kommt das wieder. Und er hat natürlich recht, da muss er auch keine Mathematik richtig für verstehen, um diesen Gedanken zu äußern. Ja, also insofern bin ich an manchen Stellen dann auch nachsichtig, sozusagen.
Ja, das ist dieses Platzproblem, ja. Und bei Parsons,
was ich ja gerade erzählt habe.
Ja, das ist ja, Parsons hatte diese Kultur, ne, diese vier, sein Agile-Schema. Und das,
ja,
ist
das, ja. Das sprengt er ja, aber das kann
man. Genau, genau.
Ja.
Das ist ja in einer newtonianischen Logik gebaut. Aber Parsons hat ganz viel.
Das gleiche wie beim Parsons. So hat der Parsons nicht genau nachgedacht, wie man denn so Gleichgewichte hinkriegt.
Ja, ja, das ist aber nach der klassischen alten Physik gebaut. Und Luhmann wollte ja antreten, das irgendwie aufzubauen.
War das nur begrifflich und ein bisschen Analogien. Und der Luhmann hat es auch noch nicht richtig hingekriegt, finde ich. Sondern er hat das gesprengt einerseits. Aber im Grunde sagt er, und das heißt ja auch Autopoiesis, die einzelnen Systeme können nur leben, indem sie sich mit ihren eigenen Mitteln behaupten innerhalb dieses ganzen Dings. Und dann sagt er auch, wenn es das nicht mehr gäbe jetzt, warum kommt das wieder zurück, dass es doch gibt? Ja, die anderen spüren das, ja. Wenn schlechte Wissenschaft gemacht wird, ja, wie im Bildungssystem, ich bin ja gerade dran, ja, dann sieht man, was da rauskommt. Und schon kommt hoffentlich, wenn das auch mit den Beobachtern zweiter und dritter Ordnung funktioniert, kommt dann hoffentlich eine Korrektur zustande. Und das schreibt er hier mal, also ich übertreibe jetzt mit Wohlwollen ein bisschen vielleicht.
Ja, aber was ich nicht glaube an der Stelle, dass der Luhmann diesen Marktbegriff auf diese anderen Medien übertragen hat. wo sich aber deine Beschreibung mit dem, was der Luhmann beschreibt, trifft, indem er nämlich diese Medien universalisiert hat und über Geld in demselben Art und Weise spricht wie über Liebe, wie über Recht. Das ist wie über Wahrheit, dass es dort auch Deflation und Inflation gibt. Du hast bestimmt recht, weil diese Marktsache, also diese Invisible Hand, ne, das könnte man ja auch auf seine Systeme übertragen. Das ist vielleicht eine Hand und eine Invisible Hand, aber genau das ist es ja. Ne? Da ist irgendwas am Werk, was eben sich aus den Einzelteilen ergibt und was sich stabilisiert.
Ganz genau. Deshalb gehört die Medientheorie da meiner Meinung nach zentral dazu, zu dem Ganzen. Ja. Und jetzt muss man allerdings sehr aufpassen, wenn man da ein bisschen in die Details reingeht, weil die Medien sind ja nicht alle gleich, ja, und funktionieren immer über unterschiedliche Mechanismen. Eigentlich ist das Wort Medium hier Ausdruck nur für eine ganz generalisierte Idee, nämlich, dass das Medium dafür sorgt, dass das Gleichgewicht einigermaßen erhalten bleibt. Ja. In dem einen Fall geht es über Macht, das ist die Politik, aber wie das über die Macht geht, dann hat er dann bei den Medien auch, bei Geld ist ja auch ein Symbol, dann versucht er dann an manchen Stellen Analogie für zu finden. Was soll denn das sein?
Ja, das stimmt schon sehr gut, weil Liebe und Wahrheit sind auch Symbole. Ne? Also das beschreibt er schon wirklich für alle seine Medien. Und das Interessante ist ja, dass Luhmann selber gesagt hat, wenn er nochmal anfangen würde, also hat er in den letzten Jahren gesagt, dann würde er nicht mehr von System und Umwelt ausgehen, sondern generell von Medium und Form. Das sei eigentlich die allgemeinere Unterscheidung. Und es deutet ja schon auf die Zentralität seiner Medientheorie innerhalb der Systemtheorie hin.
Genauso. Ja, nicht genauso. Ja. Ja.
Obwohl er auch dadurch sich
Ich wollte nur zu Medien oder zu dem Medium sagen, dass ich mitgenommen habe hier aus der ganzen Lektüre und so weiter, Charakter oder beschreiben das eher, dass es eben nutzbar ist für Formen, ne? Dass es formbar ist, dass eben Medium Form, dass das ist das für mich.
Ja, aber das verträgt sich dann wieder nicht
mit der Polykontextualität.
Das hatten wir ja damit schon wieder, dass das eigentlich wieder einen neuen Dualismus aufmacht, der weniger komplex ist als das, was davor war. Aber da müsste man eben den Medienbegriff anders anreichern als über Fritz Haider. Ja, das ist ja immer sein Dauerbeispiel auch schon in der Kunst der Gesellschaft. Das reicht dann auch nicht.
Ja, und ähnlich eben mit dem Begriff, was eben ein System, was, wenn da steht Funktion, dann ist das hier eben im Duktus von Luhmann für mich eben auch. Es stellt der Gesellschaft eine Funktion zur Verfügung, sonst wird es es nicht geben. Ne? Also es hat was in diesem Sinne. Und Wissenschaft schafft Wissen. Das ist für mich etwas, was ich mitnehme hier aus der Lektüre eben. Die Bescheidenheit, die da drin steckt, wenn ich es so beschreibe, ne, ist nicht anleitend, das, was die Wissenschaft macht. Die weiß es nicht besser. Es ist nicht qualitativ direkt unterschieden von alltagslebensweltlichem Wissen. Aber es ist eben die Funktion, die es kennzeichnet. Es schafft einfach Wissen, ob man damit was anfangen kann, ob das gut oder schlecht oder für 100 Jahre verloren geht. Das ist das Geschäft.
Ich muss sagen, es gibt einen Bedarf nach Wissenschaft, einer bestimmten Art. Ja. Und dieser Bedarf wird erfüllt durch ein Angebot, hoffentlich. Ja, das ist nicht immer. Wir wissen, wie fragil das alles ist im Moment, ja, mit der Differenzierung auch. Also das geht ja richtig den Bach runter damit jetzt im Moment. Alles möglich. Ja, und ich würde meine Hypothese nochmal vorbringen, nämlich, dass ich sage, dass er letztlich eigentlich doch ein Marktmodell mit Angebot und Nachfrage.
Ja, das ist ja deine sozialen Produktionsfunktionen, die gehen ja in die Richtung. Aber was Peter jetzt unterschlagen hat.
Endlich, aber das brauchen wir jetzt gar nicht zu tun.
Und du hast insofern recht, weil Deflation und Inflation, worüber er ja wirklich spricht, er sagt ja, Deflation und Inflation, die setzen Angebot und Nachfrage voraus. Man kann Deflation und Inflation gar nicht anders denken als über Ungleichgewichte von Angebot und Nachfrage. Und insofern hast du da schon
über Produktion und Interesse. Also die beiden Sachen.
Nee, über
also,
Sinn. Das ist jetzt die Unterscheidung. Ja, Sinn.
Was anderes.
Das ist noch was anderes. Das ist wieder, aber das ist der Knackpunkt bei Luhmann.
Ist immer symbolisch eingebettet für falsch oder so. Immer laufen da Symbole mit, was die Ökonomen unterschätzt haben. Ja, und jetzt erst so langsam merken und die Soziologen immer als einziges überschätzt haben, aber warum kann man das nicht kombinieren? Und das hat der Luhmann, ohne dass er es so deutlich gemacht hat, und jetzt sage ich mal, ich bilde mir ein, ich habe das auseinandergezogen ein bisschen, was der meiner Meinung nach zu wenig getrennt hat. Das ist das Einzige, sozusagen.
Ja, aber
okay, aber das wollte ich nur sagen hier an der Stelle. Ja, Wissenschaft eine Funktion erfüllt. Das heißt, eine Theorie ist eine, wie kommen eigentlich Funktionssysteme zustande?
Genau.
Wie differenzieren sich weiter aus? Und dann könnte man aber auch sagen, das hat der Luhmann eben nicht mehr gemacht. Die Zeit war noch nicht so weit wie jetzt. Nämlich, wie kann das auch wieder zurückgehen? Also ich habe das mit meinen damaligen Migrations- und ethnischen Konflikten, wo ich drüber gearbeitet habe, habe ich damals schon gesagt, das ist eigentlich eine Widerlegung vom Luhmann, was wir hier erleben. Ja, also eine Redifferenzierung letztlich, also Entdifferenzierung.
Naja, ich würde eher, ich meine, Literatur im Moment, die es dazu gibt, ist ja eher das, also Luhmann hatten wir ja hier auch dann letztes Mal, das Primat funktionaler Differenzierung, ob das noch haltbar ist, ja, oder ob andere Differenzierungsformen, vertikale Differenzierung, auch über Ungleichheiten oder sonst was, ob die dominanter zu sehen,
also,
zu werden.
Also Luhmann hat immer gesagt, dass in der Weltgesellschaft und selbst unter dem Paradigma der funktionalen differenzierten Weltgesellschaft die funktionale Differenzierung nur die primäre Differenzierungsform ist und sich segmentäre oder andere Differenzierungsformen zur gleichen Zeit in dem System eben auch halten können. Aber alles über allem, und wenn man ein Mittel bilden würde, würde man sagen, generell ist es mal hauptsächlich funktional differenziert. Und das meint er mit primäre. Das schließt eben nicht aus, dass es eben auch sowas gibt wie segmentäre Differenzierungen in der Welt.
Rückentwicklung kann es geben. Das ist das.
Ja, aber die Genealogiefrage zieht ja woanders drauf ab.
Propheten der Modernisierung letztlich, also verschärften Max Weber eigentlich sozusagen.
Ja, aber genau, da bist du auf der richtigen Spur, Hartmut. Also wenn man die Bibel danach lesen könnte, das Alte Testament zum Beispiel, am Anfang war der Marktplatz, die Agora oder sowas, oder am Anfang war die Kunst oder die Religion oder das Recht. Ja, da sieht man ja in den fünf Büchern Moses, sieht man ja eine Abwägung dieser protofunktionssystemischen Vorordnungen und Nachordnungen. Und man müsste das daraufhin abklopfen, wie sich das ausdifferenziert, von welchem Fluchtpunkt aus das sich immer weiter bis zu der heutigen Konstellierung aufgearbeitet hat, die letzten zwei Jahrtausende. Das wäre so eine Sache, die Luhmann immer andenkt, aber die er nicht stringent mal durcherzählt. Ne, dann nimmt er ja immer an, will ja immer eine moderne Gesellschaft beschreiben und der Rest ist so Beiwerk. Wenn er was in der römischen Zeit findet, was ihm jetzt in den Kram passt, nimmt er das auch als Beispiel. Das hatten wir ja auch schon in den letzten paar Folgen wieder.
Naja, obwohl muss man schon sozusagen, dass er in der Gesellschaft eben schon von der Antike die ganzen Differenzierungsfunktionen durchmodelliert. Ne? Also er beschreibt das rückblickend schon so, dass die Evolution genauso stattgefunden hat, eben von so einer segmentären Differenzierung über eine Stratifikation zu einer funktionalen Geschichte. Was die Historiker im Einzelnen dazu sagen mögen, bleibt immer unbenommen. Ne?
Also, ja, für die Weltregion.
Ja, das relativiert er ja selber wieder, indem er sagt, ja Moment, ich habe hier eine evolutionäre Betrachtungsweise und die Historiker haben halt eine historische Betrachtungsweise und die sind immer noch von der vagen Quellenlage abhängig und das nehmen wir mal nicht ganz so ernst. Also insofern wäre es ja eigentlich interessant und das ist vielleicht auch so ein kleines, also für mich war das so ein springender Punkt, dass wenn man Luhmann-Werke lesen würde, dann sollte man jemanden dabei haben, der sich mit dem Gegenstand, um das es geht, auch noch von der anderen Seite auskennt. Also ich sag mal, wenn man zum Beispiel jetzt die Wirtschaft der Gesellschaft lesen sollte, dann sollte man es mit dem interessierten Ökonomen lesen, der nämlich nicht alle diese Setzungen, die der Luhmann dann so erzählt, einfach sagt, ja klar, ist so, klingt plausibel, lesen wir mal weiter, sondern der sagt, ja, Moment mal, eigentlich gibt es da auch noch eine andere Perspektive drauf. Und das Tolle ist, wenn man zum Beispiel das Recht der Gesellschaft liest, da hat man nicht das Gefühl, dass da viel daneben geht. Aber Kunststück, er war ja selber Jurist, also er kennt sich ja sehr gut auch mit dem juristischen System und der Jurisprudenz aus. Aber bei Wissenschaft der Gesellschaft oder Wirtschaft der Gesellschaft würde ich da eben zumindest mal empfehlen, jemand sollte dabei sein, der Interesse hat, das zu lesen und der es eben auch von einer anderen Theorie erkennt.
Ich lese gerade den Kommentar von Filterraum Marx lesen, das stimmt. Aber mir hat der Lenski immer noch viel besser gefallen, muss ich sagen, weil er das alles auch den Marx verarbeitet. Und der hatte einen Nachfolger, der Lenski hat mit Sanderson, glaube ich. Danach habe ich aufgehört, das zu verfolgen oder sowas. Aber das ist so klasse, muss ich sagen. Und passt auch so gut zu dem Luhmann. Und die kommt von einer ganz anderen Ecke. Also nicht nur Systemtheorie, sondern eigentlich ist das historische Soziologie gewesen. Ich bin da nach wie vor der Auffassung, dass das eine ganz super Quelle ist, die oft übersehen wird, wenn man sich an die Luhmannsche Evolutionstheorie daran macht. Also gerade in dieser Sequenz von Segment stratifikatorischer und so. Und als Student damals schon, meine größte Überraschung war die folgende, dass in der segmentären Gesellschaft praktisch keine Ungleichheit ist. Ja klar, wenn nichts zu verteilen ist, kann es auch keine Ungleichheit geben. Dann kommt die Stratifikation. Ja, und da geht das mit der Ungleichheit steil nach oben. Und ich hatte, Idealist wie man war damals, gedacht, okay, wir sind in einer modernen Gesellschaft, jeder hat seine Chance und jetzt geht die Ungleichheit wieder fast runter wie auf die segmentäre Gesellschaft. Nichts dergleichen ist der Fall. Sie wird zwar gedämpft im weiteren Wachstum, geht auch ein bisschen zurück, aber bleibt auf einem hohen Niveau. Und das wird beim Luhmann nicht deutlich genug gemacht. Und das hat mit zu tun, was er dann später notgedrungen aufgegriffen hat, meiner Meinung nach, das mit der Inklusion und Exklusion, wo er dann plötzlich Gleichheit entdeckt hat und so, aber das hat man ja.
Luhmann würde wahrscheinlich sagen, Gleichheit, Ungleichheit ist für ihn halt keine produktive Unterscheidung. Also, ich würde einfach sagen, was soll's?
Auch ja. Nobelpreisträger müssen sich ihre Schuhe putzen, sagt er. Ne?
Ja, aber relativ. Wie gesagt, also das kann man natürlich so zuspitzen, aber man kann auch mit Angus Deaton sagen, The Great Escape, ja. Vor 30 Jahren waren hunderte Millionen Asiaten noch in bitterster Armut gefangen und die sind jetzt in die neue Mittelklasse vorgerückt. Relativ. Natürlich nicht absolut. Ne? Die Millionäre und sowas, die Spreizung ist groß, aber der Lebensstandard, wenn man das daran misst, nicht an den
Geld. Aber über Globalisierungstheorie sprechen.
Ich meine, das wäre.
Alles, wenn das mit der Energie gelöst wäre und den Ressourcen oder so, was auf absehbare Zeit nicht der Fall sein wird, dann kann man sich schon vorstellen, dass wir sowas wie einen demografischen Übergang haben, nämlich Welt hat Wohlstand, kriegen keine Kinder mehr und alles machen die Maschinen und so weiter. Aber vorher nicht, ja, das muss auch produziert werden können.
Ich schlage mal vor, wir lesen mal weiter, weil sonst schaffen wir es wieder nicht heute durchzukommen und das wäre ja nun eine wirkliche Katastrophe. Also weiter geht's. In der modernen Welt sind daher Unterscheidungen nicht gleichsam vorletzte Instrumente, die sich mit Blick auf Einheit, sei es der Welt, sei es nur des absoluten Geistes, transzendieren lassen. Vielmehr macht jeder Versuch, eine Einheit zu bezeichnen, neue Unterscheidungen nötig und das Letztziel wiederum unsichtbar. Erkenntnis dient, wie in anderer Weise auch Kunst, der Invisibilisierung der Welt als des Unmarked State, den Formen nur verletzen, aber nicht repräsentieren können. Jeder andere Versuch muss sich, was ebenfalls sinnvoll ist, mit paradoxen bzw. tautologischen Beschreibungen abfinden. Eine Reflexion dieses Sachverhalts muss nicht auf Nihilismus hinauslaufen, denn das hätte nur in einem ontologischen Bezugsschema Sinn, das einerseits die Unterscheidung von Sein und Nichtsein voraussetzt. Es geht auch nicht um eine Variation der religiösen Tradition am unsichtbaren Halt zu suchen, um heute den Verlust dieser Möglichkeit wiederum mit der Semantik des Unsichtbaren zu beklagen. Das Mitführen eines Letztsymbols wie Unbeschreibbarkeit, Unsichtbarkeit, Latenz reflektiert nur die Kontingenz des Einsatzes aller Unterscheidungen. Die Tragfähigkeit dieser Reflexion aber ergibt sich, und das kann sie selbst noch einholen, aus einer Form gesellschaftlicher Differenzierung, die keine bindende, autoritätgebende Repräsentation der Welt in der Welt, der Gesellschaft in der Gesellschaft mehr zulässt. Das war's. Danach kommt nur noch das Register.
Sehr gut.
Da sind wir alle sprachlos. Das war jetzt die letzte Breitseite von der Wissenschaft der Gesellschaft.
Zum Schluss liest sich wirklich wieder wie Evelyn Hamann. Die Welt in der Welt, der Gesellschaft in der Gesellschaft, die Frau in der Frau oder wie man nennt und so.
Der letzte große Metaphysiker, ne?
Ja, ich meine, jetzt leitet er natürlich über zu seinen letzten Sachen, Gesellschaft in der Gesellschaft, ist ja klar.
Aber ich bekomme dann eben auch eine Fantasie davon, welche Gedanken dem Luhmann sonst noch durch den Kopf gegangen sind, also beim Schreiben dieser Texte, ne? Wenn er dann eben drauf sagt, eine Reflexion dieses Sachverhaltes muss nicht auf Nihilismus hinauslaufen und so weiter. Er möchte ja nicht sozusagen was kaputt machen oder dass das Verhältnis dass man zur Welt empfindet als Teilnehmer dieser Gesellschaft irgendwie, das will er mir ja nicht kaputt machen irgendwie. Also er bleibt in dem, was er da denkt, möchte er gern konsistent bleiben, aber trotzdem, so meinte ich das mit dem verbindlich, bleiben, also verbindlich bleiben. Also die Tragfähigkeit dieser Reflexion aber ergibt sich, und das kann sie selbst noch einholen aus ihrer Form gesellschaftlicher Differenzierung, die keine bindende mehr ist und so weiter und so weiter. So, aber eben wenn er da um Sorge hat, also so lese ich das mit dem Nihilismus, dass er mit leeren Händen nachher dasteht, so eben ja. Nicht.
Ja, dass das autopoetische System seinen eigenen Voraussetzungen ausgesetzt ist, hilflos.
Ja, aber also diese letzten Abschnitte, die wir jetzt gelesen haben, habe ich kaum noch was markiert, was mir aufgefallen ist. Das geht nach diesem ganzen Lesen so runter und man sagt ja, wunderbar geschrieben, großartige Literatur, wunderbar, die Einheit in der Einheit, die nicht zu repräsentieren ist. Also alles das, was ja wirklich evident ist, schreibt er jetzt hier nochmal auf und besonders schön. Und natürlich ist es eine großartige Sache. Ja, aber eben, was damit anfangen, ne? Also, ja.
Man muss es beenden können. Also nicht was damit anfangen, sondern da diesen Schlussstrich ziehen und sagen, das ist eine schöne Innenwelt, die er sich gebaut hat. Aber was das mit der, also eine biologische Innenwelt, ja, das ist ja die Hauptmetapher, das ist ja die absolute Throughline dieses ganzen Buchs. Aber was dann eben mit den Physikalismen auf der anderen Seite ist, in die diese biologischen Systeme eingebettet sind, darüber sagt er fast nichts. Und da wäre dann auch wieder Hartmut mit den Marktfunktionen und so. Ja, der Markt, der beruht ja auch auf Voraussetzungen, die er selber nicht garantieren kann. Da gibt's eben Ressourcen, die dann als einfach eingepreist werden, aber nicht verzinst und nicht bezahlt werden. Ja, frische Luft und sowas alles, das ist immer da. Das ist nicht versteuert, sondern das ist ein A priori dieses Wirtschaftssystems. Und so gibt's auch bei Luhmann da immer ganz viele Apriorismen, die er jetzt umkodiert hat aufwendig zu imaginär und zu fiktional und zu virtuell und so. Das haben wir alles immer in verschiedenen Abwandlungen gelesen, semantisch. Aber dass man da deutlich präzise sein kann, was auch diese ganze sprachlich-symbolische Note dann angeht. Dass man da doch deutlich weiter sein sollte als unmarked state und space und cross und re-entry und visible, invisible. Was alles ziemlich bausteinhaftige Entlehnungen sind, die man soziologisch viel, viel stärker noch aufbauen könnte. Also allein was dieses semantische Spektrum angeht, das ihm als Beschreibungsleistung zur Verfügung steht. Das ist schon mehr als bei allen anderen, aber immer noch nicht genug eigentlich.
Ja, mei, was soll man dazu sagen? Ne? Also,
was würdest du, André, wenn du eine Rezension schreiben würdest, würde die aus diesen Versatzstücken bestehen, die du uns da letztens geschickt hast in den Chat? Da hast du ja so ein paar inkriminierende Abschnitte zusammengestellt, die diese Brüche in seiner Realitätskonzeption so anzeigen. Kannst du die nochmal aufrufen oder so? Oder hast du die jetzt?
Ja, das kann ich gerne machen. Also, das würde ich jetzt nicht so beschreiben, wie du es beschrieben hast, weil ich würde da nie eine Rezension drüber schreiben wollen, weil das ist nicht mein Beruf. Also, aus Texte lesen und dann andere Texte schreiben. Das ist ja ein wirklicher Beruf. Und ich kenne jemanden, der wirklich ein Profi in der Systemtheorie ist, der macht das beruflich und der sagt ja, seine Arbeit ist, aus Texten andere Texte schreiben. Und wunderbar. Also wenn das ein Beruf ist und wenn sowas gebraucht wird, gut. Ich würde es nicht machen. Ich habe gesagt, dass ich einfach nur mal nach dem Begriff der Realität geschaut habe und auf welchen verschiedenen Facetten der beim Luhmann vorkommt, weil ich glaube, dass er ihn nicht wirklich präzise fasst und weil er eben den Unterschied von Realität außerhalb des Bewusstseins und konstruierte Realität im Rahmen des Bewusstseins, dass er da keine zwei Begriffe für hat und dann ständig sich und seine Leser verwirrt. Und da habe ich einfach mal sechs Zitate rausgesucht und das erste ist ja einfach noch wunderbar. Er schreibt, selbstverständlich, also es geht um Realität, selbstverständlich ist dies nur auf der Basis eines Materialitätskontinuums möglich, das mit der physisch konstituierten Realität gegeben ist.
Ja.
Muss man sagen, wunderbar, das ist der Mond, der ist da, da sagen andere Wissenschaften was zu, nicht ich als Soziologe, wunderbar. Und das ist so an der Stelle, wo man sagt, ja, so kann man über Realität sprechen. Aber das ist eben noch nicht anders. Ich nehme mal noch einen anderen. Moment, ich muss es mal hier umwitschen. Weil er spricht ja dann auch noch an anderer Stelle von der Realität der Beobachter. Also das, was er mit Konstruktivismus zurecht markiert, was konstruiert wird. Und das sind die Realitäten von Beobachtung, Beobachtern. Und da sehen wir hier ganz unten, ich will das nicht alles vorlesen. Und nur deshalb ist alles, was für einen Beobachter Realität ist, Realität dank der Einheit der Unterscheidung, die er verwendet, also Konstruktion. Also sagen, ja. Natürlich ist das so. Ja. Aber du verwendest eben wieder denselben Begriff Realität und setzt ihn hinten dran, Realität eines Beobachters. Dabei wäre es doch wichtig, zumindest wo man versucht, auch die Naturwissenschaften mit zu umfassen, dass man diese Sachen auseinanderhält, dass man einfach sauber von dem Modell, was wir uns von der Realität im Bewusstsein machen und der Realität spricht. Einfach nur, dass man über zwei verschiedene Sachen sprechen kann. Dann kann man ja alle Sätze und Aussagen dazu immer noch machen, was man immer dafür für richtig hält.
Aber das Ärgerliche ist, dass auch zu seiner Zeit, auch als er angefangen hat, dass alles schon Unterscheidungen waren, die etabliert waren. Ja, also das ist ja nichts Neues. Und dann schreibt er das bis in seine letzten Stunden rein, immer wieder neu. Also die Unterscheidung zwischen Konstruktion und der Realität von Konstruktion, dem Inhalt von Konstruktion, das wird überhaupt nicht differenziert. Und jeder, der das nicht im Grundstudium mal gelernt hat, was man da unterscheiden muss oder so, ist total verwirrt bis begeistert, je nachdem.
Genau. Aber auf jeden Fall konstruieren.
Ja, aber das ja. Geht natürlich nicht. Ja,
ja klar. Ja, und an der ja. Stelle muss man sich ja fragen, wenn das schon so bekannt war, warum wusste der Luhmann das nicht? Natürlich
das
wusste
er es. Genau, das halte ich auch.
Genau. Aber die Antwort ist, genau das ist seine phänomenologische Perspektive. Er ist ein riesengroßer Husserl-Fan. Und Husserl hat gesagt, zurück zu den Sachen. Und damit meinte er die Phänomene.
Ja, aber dann hätte er den Schutz abwarten sollen und dann hätte schon gelangt. Von Berger-Luckmann, um seinen ganz einfachen Text zu nehmen, da wird das ja schon so deutlich gemacht. Ja, und deshalb bin ich irgendwie manchmal richtig empört über solche Sachen wieder. Ja.
Ja, er will wir halten an der Stelle mal fest, die Begriffe gehen durcheinander. Und das ist dann schwer, über Realität zu sprechen, weil man sich ständig fragen muss, ja, worüber spricht er jetzt? Über die Realität des Beobachters oder über die Realität über sein Materialitätskontinuum, was er ja auch ansetzt.
Und das sind natürlich ganz elementare Grundsätze von vernünftigen wissenschaftlichen Arbeitens. Und da redet mir keiner aus. Man kann sich immer über alles wegsetzen mit einem Augenzwinkern oder so. Aber mir redet da keiner aus, dass man das erstmal klar machen muss den Studenten, was es da für relativ einfache Unterscheidungen gibt. Und das fängt mit der Wissenschaftslogik an. Was sind Aussagen überhaupt? Welche Arten gibt es? Ja. Was ist mit Ebenenunterscheidungen? Was ist mit normativen, deskriptiven Aussagen? Das wird ja nicht mehr gelehrt. Das ist ja vorbei. Ja.
Ja, man schraubt dann immer, man geht dann in diesem Gestus der Übertreffung daran und sagt dann, hier, ich mache jetzt nochmal einen reinen Tisch und jetzt, ersetze jetzt die Kriterien professoral selber, die ich für meine Studenten gelten lassen möchte dann. Ja, das ist ja auch perfide, wenn man in dieser Position ist, hinaufgehoben, dass man dann relativ einfach über die eigenen Grundsätze des Fachs hinweggehen kann.
Und von diesen nicht vorhandenen Begriffsunterscheidungen, die aber nötig sind, ausgehend kommt er dann eben zu solchen Sätzen wie damit verabschiedet sie die Prämisse einer beobachtungsunabhängigen Realität, von der die klassische Wissenschaftslogik ausgegangen war. Ja, von welcher Realität sprichst du denn jetzt? Wenn du von der einen sprichst, die im Bewusstsein, ja, selbstverständlich ist das so, aber wenn du von dem materiellen Kontinuum sprichst, was du vor 100 Seiten früher gesagt hast, dann wäre das völliger Unsinn. Und dann kannst du nicht in die Wissenschaft der Gesellschaft solche Sätze schreiben. Unterscheide doch einfach klar, worüber du gerade eine Aussage machst.
Ja. genau.
Und da muss ich ja recht geben. Also das ist so schlechtes wissenschaftliches Handwerk, dass man da schon Methode hinter vermuten muss. Also das ist genau diese philosophische Grundeinstellung der Phänomenologie, die er hier immer eigentlich wieder eindrückt. Weil ich glaube, er kann das nicht.
Das finde ich nicht redlich wieder, André. Das ist eine, wenn du sagst das und das und das legt es nahe und so weiter, das ist nicht okay. Ich wollte einfach, ich habe jetzt beim Zuhören, ja, ich will ja nicht die ganze Zeit hier mitdenken, ich habe nur gedacht, wenn ich einen anderen Text, auch Hartmut vielleicht ein Text, wenn wir den so intensiv lesen, ja, wie wir hier den Luhmann mit den ganzen anderen Texten von Luhmann dabei und so weiter alles lesen, über Jahre, immer nur seitenweise. Wir werden, also ich lese vieles, wenn ich das beim zweiten, dritten, vierten Mal lese, Sachen, die man braucht, wo ich auch denke, unkorrekt, unscharf, nicht der Begriff unterscheidet sich in der Verwendung jetzt von dort und dort. Ja, das ist etwas, was wir vielleicht diesem Zettelkastenmethode zum Vorwurf machen könnten, oder das ist meine erste Fantasie, die ich dazu habe, dass er nicht alles neu aktualisiert hat. Ja, manche Begriffe sind nicht durchgängig immer in der gleichen Bedeutung, Verwendung eingesetzt. Ja.
Das sind aber keine Kleinigkeiten. Das ist für
Nein, Frege. Ist auch keine Kleinigkeit, aber daraus ja. Ist nicht zu schließen, ob er jetzt irgendwie philosophisch da oder dort. Das ist deutlich über jedes Ziel hinausgeschossen. Entschuldigung.
Nee, aber das kann man, wo gehobelt wird, da fallen Späne, ist jetzt nicht so die allerbeste.
Ich möchte sagen, wenn wir anderes lesen.
Getan die letzten anderthalb Jahre, muss ich ehrlich sagen.
Interessant. Also ich habe noch ein anderes Zitat. Das geht in die Richtung und jetzt geht es ja weiter. Ne? Also er redet dafür, dass es keine beobachterunabhängige Realität gibt, wo wir nicht wissen, ja, was meint er denn nun? Und jetzt wird er präziser.
Hat das nicht gesagt, sondern wieder, jetzt müssen wir akkurat sein. Er hat gesagt, wir haben nur über die Beobachtung, über die Konstruktion, die durch die Beobachtung entsteht, Zugang zur Realität. Du hast gerade gesagt, es gibt das nur nicht. Dann müssen wir die Akkuratesse wirklich durchziehen. Das ist schwierig. Dann müssen wir uns auch hier konzentrieren.
Moment mal, also da hast du dich jetzt nicht konzentriert. Wir können ja das andere nochmal einblenden, aber da schreibt er, dass es keine beobachterunabhängige Realität gibt. Punkt. Das ist eine Aussage. Und das ist Quatsch. Ich führe wieder den Mond an. Der Mond war schon da, als es noch keine Beobachter gab. Nach allem dem, was wir wissen, und zwar woher wissen wir es? Von der Wissenschaft. Und dieses Buch handelt von der Wissenschaft. Also irgendwas sollte das miteinander zu tun haben. Aber ich wollte diesen Punkt jetzt hier noch fertig machen. Der schreibt, also es geht um die beobachterunabhängige Realität, auch die Physik selbst hat die Vorstellung einer gegenüberstehenden Realität aufgelöst, von der Kant aufgrund der newtonschen Physik nur ausgegangen war. Und liebe Leute, ist es Unsinn. Also ich habe wirklich viele Semester Physik studiert und mich interessiert das total sehr. Ich habe viele Interviews über 5 Stunden mit Nobelpreisträgern und Quantenphysik gehört und jeder von denen, der das lesen würde und sagt, ja, wir haben das nicht aufgelöst. Natürlich ist die Realität im Experiment für uns das Kriterium, um unsere konstruierten Theorien in der Mathematik überhaupt abprüfen zu können. So eine schöne Theorie wie die Stringtheorie, die guckt man sich an und sagt, ja wunderbar, vielleicht auch nicht, die Mathematik ist schön. Aber erst wenn man mit irgendwelchen Experimenten das an der Realität bestätigen kann, erst dann wird es wirklich in die Physik, in den Kanon aufgenommen. Und jetzt zu schreiben als Soziologe, dass die Physik selbst sich von diesem Kriterium der Realität Abstand genommen hat, das ist Unsinn und das ist vorsätzlicher Unsinn.
Und was ist damit jetzt gesagt? Und warum machst du das auf? Möchtest du hier ein Tribunal machen? Ich suche alle Fehler raus. Als Physik mit Nobelpreisträger YouTubes suche ich alles raus, wo was gemacht hat, woran ich ein Fragezeichen dran mache. Was ist das, was daran der letzte Lesemontag, nach wie vielen Jahren waren wir dran mit Kunst der Gesellschaft? Ist es das, dass du einfach nur sagen willst, ich habe gedacht, das wäre so ein Genie und ich würde alles wahr finden. Jetzt finde ich Fehler über Fehler. Mein, was machst du, André? Was soll das? Was willst du damit sagen?
Darf ich kurz antworten? Ich will nur sagen, dass ich das nicht erwartet hätte in einem Buch, was über Wissenschaft handelt. Dass er so einen Unsinn über Mathematik und Physik erzählt. Da hätte er sich auch einfach mal, wenn er über den Gegenstand schreiben will, auch mal kundig machen können. Das konnte man auch schon in den 90er Jahren sich darüber kundig machen.
Aber wie oft hast du diesen Satz, wenn ich jetzt hier alles transkribiere, in diesen Lesungen des Luhmanns jetzt schon gesagt? 385 Mal? Warum jetzt zum letzten Mal nochmal?
Du willst einfach ein Schleifchen drum machen und dir das vergolden lassen in deiner Unwissenheit. Eigentlich. Warum das ist viel, viel unredlicher. Einfach das abzuleugnen, dass es noch eine zweite Meinung geben könnte, außerhalb dieser Textwelt, die Luhmann da geschaffen hat. Und einfach zu sagen, nein, ich möchte in meiner Unwissenheit beruhigt werden, dadurch, dass als alle in den Kanon einfallen, den ich mir angestimmt hatte vor 3 Jahren, als ich angefangen habe zu lesen. Ich möchte genau da wieder rauskommen, wo ich war.
Nee, ich möchte keiner mehr erkennen. Nee, Konstantin, Entschuldigung. Doch, ich denke dann eher an die Leute, die auf einer Party rumstehen, ja, kein Mädel abkriegen, aber alle herziehen. Guck mal, die hat dann einen Pickel oder einen dicken Hintern oder sonst was, aber nichts abkriegen. Mach das erstmal, was der Luhmann da vorgelegt hat. Mach das erstmal.
Ja, dann, ja, ich kann auch den Clown bewundern für seine Clownsästhetik oder so, aber wenn man irgendwann muss man doch diese harte Wirklichkeit außerhalb des Textes zur Kenntnis nehmen. Ja,
diese Stelle, die der André da gerade gemerkt hat, die macht mir doch hier den Kohl nicht fett. Die macht mir doch nicht dieses Buch kaputt.
Nee, natürlich nicht.
André hat jetzt so sehr sich ausgebreitet mit seiner...
Peter, beruhig dich doch mal. Ich will dir doch gar nicht dein Buch kaputt machen. Ich will nur, weil wir überlegt haben, was machen wir in der letzten Folge, da habe ich gesagt, was mir da hängen geblieben ist. Und ich finde diesen unpräzisen und falschen
Realitäts...
Ja, Moment, ich wollte... Entschuldigung, Peter, der Konstantin hat ja gefragt, du hast ja 6 Dinger geschickt, zeig die doch mal bitte. Und genau das mache ich jetzt. Du kannst ja danach deine 6 Dinge auch zeigen. Ist ja gar nicht das Problem. Du hast ja sicherlich auch was vorbereitet. Gehen wir die alle mal durch. Das ist doch super.
Naja, wir haben 19.06 Uhr. Ich muss ja auch irgendwann nach Hause.
Ja,
Konstantin, dich muss ich... Nee, aber das, was ich vorbereitet habe, das muss hier nicht unbedingt rein. Nein, ich möchte lieber... Ja, zum Zubinden von Jahren des gemeinsamen Lesens. Was nehme ich mit davon? Du nimmst mit Fehler über Fehler. Gut.
Ja, nein, Unwahres.
Ist echt wirklich deutlich geworden hier.
Peter, es geht um Wahrheit oder Unwahrheit. Sinn oder Unsinn. Es geht aber nicht um zanken oder nicht zanken. Oder finde ich das gut, finde ich das nicht gut? Widerspricht das meinem persönlichen Gefühl, ob die Luhmann wie so eine Lady ist auf einer Party oder nicht? Was sind das für Kriterien? Wo bist du denn gelandet?
Du verstehst mich nicht, Konstantin. Du verstehst sowieso nur dich selbst.
Doch, deine Beispiele sind Hanebüchen.
Der arme Hartmut, Entschuldigung.
Nein, ich staune ja nur. Ne?
Ich würde lieber noch darauf zu sprechen kommen, dass du heute hier bist und dass du heute im Soziopolis eine Würdigung für Hans Albert geschrieben hast. Und eigentlich, das fände ich zum Beispiel was
okay, was Peter, das machen wir gleich danach. Darf ich die letzte, 5. Kachel, ich wollte 6 zeigen, das schaffen wir heute nicht mehr, weil Peter dagegen ist. Aber dies möchte ich noch sagen. Also er schreibt, wenn das Auge nicht irgendetwas in der Wirklichkeit Vorhandenes sehen würde, hätte es sich als evolutionäre Errungenschaft kaum durchsetzen und halten können. Würde man sagen, ja, klingt ja sehr plausibel. Und unten steht dann, die Letztrealität, die man provisorisch immer noch als physikalische Welt bezeichnen kann, ist dann nur das Medium, das die Prägung durch solche Formen akzeptiert. Und da haben wir jetzt schon wieder einen anderen Realitätsbegriff, nämlich die Realität als Medium, die irgendwelche Prägungen von irgendjemandem akzeptiert. Das ist wiederum ein anderer Realitätsbegriff. Ich will nur an der Stelle sagen, worüber sprichst du denn jetzt nun genau? Über die physikalische Letztrealität? Sprichst du jetzt über das, was wir über die Physik und Quantenphysik wissen? Oder sprechen wir über das, was wir uns im Bewusstsein konstruieren als Realität für einen Beobachter?
Ja, in diese Richtung genau. Es ist dann die Letztrealität, ja, diese physikalisch fassbare Welt, ist dann das Medium, in dem die Konstruktion stattfindet, ja, das Medium, das ich forme durch meine Art Beobachtung, Unterscheidung, bezeichnen. So ist das hier in diesem Satz jetzt zu verstehen.
Meiner Ansicht nach, lese ich das nur ein Trick.
Dieses Medium kann das jetzt akzeptieren und nicht akzeptieren. Wie macht denn dieses Medium
Nein. Ich will das jetzt nicht
Hund,
mehr
reden. Mein Hund muss zu fressen kriegen, wie ja. früher. Aber ich fand das großartig, muss ich sagen. Ich hätte das nicht gedacht. Ich habe gedacht, okay, jetzt machen wir so eine Routinesitzung und
noch nicht mit den Gläubigen.
Ich habe wirklich zerstritten fast schon. Ne?
Ja, der Sektierer ist da.
Drei gegen einen, das hätte ich nie gedacht. Ich hatte den Konstantin eigentlich als den hartnäckigsten. Immer im
Nein. Es gibt immer noch einen
ja, auch. Ich will jetzt nichts mehr in Erinnerung rufen, aber Peter, du warst doch eigentlich einer, der auf meiner Seite immer viel stärker war. Zu finden was. Du hast dir auch immer die Sachen angeguckt, die ich euch mal geschickt habe oder sowas.
Ja, selbstverständlich. Und ich würde mich ja auch jetzt nicht so mit den Seiten so verorten. Aber wiederum sind wir im Sozialen. Es sind ja auch hier in dieser Lesegemeinschaft Rollen da. Und ich bin jetzt einfach, diese Rolle war jetzt sozusagen tatsächlich auch, hätte sie jemand anders übernommen, hätte ich mich da nicht so exponiert. Aber auch noch mit drauf einzuhauen hier immer, ja, auf den längst unter der Erde ruhenden Kerl, der gar nicht mit ihm sprechen kann.
Über die Toten.
Da bin ich eher in diese Position reingerutscht, dann das zu machen.
Ich meine, mehr an Lob kann man doch kaum verlangen, wenn einer, der das immer sowieso anders sieht, den Luhmann über den grünen Klee lobt, was seine Differenzierungstheorie angeht. Und das mit den Medium-Theorie, die er angedacht hat. Also mehr kann man nicht in allen Dingen Weltmeister sein. Oder?
Ich habe für Peter noch am Ende was Versöhnliches vorbereitet, damit wir nicht ganz so kritisch schließen. Er schreibt nämlich, so kann auch keine Erkenntnistheorie das Gewissheitsniveau erreichen, das in der Quantenphysik oder in der Zellbiologie oder in der Neurophysiologie oder in den historischen Wissenschaftsforschungen vorliegt und erreichbar zu sein scheint. Reflexionstheorien sind stets unsicherer als die Sachtheorien. Also das ist doch wieder ein persönliches Ende. Muss man sagen, natürlich ist es so.
Genau. Ist doch auch überflüssig, finde ich. Also ich finde das überflüssig, muss ich ehrlich sagen. Sie liegt auch nicht vor. In der historischen Wissenschaftsforschung schon gar nicht. Da gibt es kein Gewissheitsniveau. Also, also das andere, Zellbio, da kenne ich mich zu wenig drin aus. Aber genau das ist es. Das Wort Gewissheitsniveau ist wieder eins, da könnte ich nur sagen, ja, woher denn?
Ja, von ihm halt.
Ja, gut. War ein schöner Abend, aber ich muss mich jetzt verabschieden. Ja. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass man irgendwie in Kontakt bleibt.
Wir sollten noch mal über Hans Albert irgendwann sprechen. Das schaffen wir heute nicht. Aber ich habe auch sehr gern deinen Nachruf gelesen. Ja. Und da gibt es auch viel zu.
Und über viele andere Dinge vielleicht.
Also bis dann. Dann verabschieden wir uns erstmal. Letzter Lesemontag.
Ja.
Tschüss.
War schön.
Tschüss,
Leute. Ja, war schön. Mit euch allen. Peter, wir lieben dich.